Na, nö, na, na, wir haben doch gar nicht Dienstag, würde jetzt der Dirk wieder sagen. Aber an den Tagen, wo wir hohen Besuch haben, müssen wir uns ein bisschen nach den Promis richten. Deswegen haben wir heute mal Donnerstag, 18 Uhr. Und das haben wir auch noch nicht so ganz. Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, irgendwie klappt das hier mit dem Teller leer machen nicht. Also hier bei uns ist so schudriges Wetter. Irgendeiner von euch hat nicht aufgegessen. Das muss mir aufhören. Und die Tinta, die hat mich heute komplett aus der Fassung gebracht, weil die hat zwischendurch, muss die mal kurz raus und hat uns dann empfohlen, dass wir dann alle kurz eben baden gehen und uns danach wieder im Space treffen, wenn sie dann wieder da ist. Ich habe noch echt drüber nachgegrübelt, wie ich den Herrn Gressel dazu überreden kann, eben kurz in die Wanne zu steigen und dann wiederzukommen, wenn die Tinta soweit ist. Tinta, ich denke, ich lasse das lieber. Und da ist er auch schon. Gustav Gressel heute zu Gast und jetzt hoffen wir gleich, dass das alles mit der Technik funktioniert. Das wäre ja dann sensationell. Und irgendwie haben mich hier meine Co-Hosts verlassen. Das ist ja gar nicht so nett. Aber gut, wir werden sehen. Gustav, Mensch, ich freue mich. Jetzt ist er wieder weg, aber ich freue mich trotzdem. Lange ist es her. Und vor allen Dingen freue ich mich eigentlich darüber, dass wir jetzt wieder in einer Phase sind, wo man sich ein bisschen für die Ukraine freuen kann. Ich würde sagen, vorstellen brauchst du dich nicht mehr. Wir wissen alle sehr wohl, wer du bist. Aber vielleicht überlasse ich dir einfach mal das Wort und du erzählst uns das, was du glaubst, was wir im Moment wissen sollten.
Oh, ja, das ist ziemlich viel, aber zuerst einmal sorry an alle, dass ich hier ein bisschen krank geworden bin. Ich habe zurzeit ziemlich viel zu tun und deshalb bin ich auch auf X oder früher Twitter nicht mehr so wirklich präsent. Aber ja, in medias res, na, wir sind in einer Phase, in der sozusagen der Grenznutzen für weitere russische Angriffe sinkt. Also die Kosten pro eroberten Quadratkilometer steigen und die Ressourcen werden auf der russischen Seite zumindest in der gegenwärtigen Form nicht mehr. Das heißt, die Geländegewinne werden kleiner. Im April gibt es viele Meldungen, im April waren sie sozusagen negativ. Das heißt, die Ukraine hat mehr Gelände gewonnen, als die Russen erobert haben. Muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil natürlich der sozusagen, es handelt sich um einen recht kleinen Betrag in allen Rechnungen und nachdem es eine relativ große Grauzone zwischen ukrainisch kontrollierten, gesichert ukrainisch kontrollierten und gesichert russisch kontrollierten Gebiet gibt, ist das alles sozusagen innerhalb der Irrtumsschwelle. Aber es ist natürlich ein klares Zeichen, dass der Trend zumindest derzeit nicht für Russland spricht. Die Ukraine verbraucht in der Verteidigung weniger Ressourcen als Russland im Angriff. Fedorow ist ein relativ energischer und guter Verteidigungsminister. Sie hat einige organisatorische Unzulänglichkeiten in den letzten Monaten abgestellt oder zumindest verbessert. Die Moral ist gestiegen. Auf der russischen Seite macht sich natürlich die Abnutzung auch bemerkbar. Die geringe Qualität der Truppen, die geringe Qualität der Subalternoffiziere, sozusagen führt auch dazu, dass sich in vielen Einheiten Erschöpfung breit macht, die Ukraine manchmal auch geschickt eben auch zu Gegenangriffen nutzt. Wie geht's weiter? Das Erste, ich würde die ganzen Sicherheitsvorkehrungen um die 9. Mai-Parade nicht isoliert als Geschichte um die Parade sehen, sondern Putin macht sich generell Gedanken um unpopuläre Entscheidungen, wie zum Beispiel eine weitere Welle der Teilmobilmachung, die sind natürlich unpopulär. Daher will er von vornherein sozusagen die Möglichkeiten, dass sich Straßenprotest organisiert, unterbinden. In welche Richtung diese Entscheidung gefallen ist oder nicht gefallen ist, weiß man natürlich von außen nicht. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Aber das sozusagen das Problem natürlich, genügend Leute zu generieren für weitere Angriffe, der ist nach wie vor evident. Und das Gleiche gilt auch für Einschränkungen in etwa, dass man keine freiwilligen Drohnenspenden mehr in der Armee abgeben darf, dass man sozusagen, dass die russische Armee versucht, die Drohnenoperationen in den VBS, also den eigenen Drohnentruppen, zu konzentrieren, ist auch eine Frage der Kontrolle. Drohnenkapazitäten sind natürlich auch, wären auch gut nutzbar, um etwa im Falle einer Meuterei sich gegen die eigenen Truppen, gegen eigene Blocktruppen zu wenden, und dementsprechend sind das typische Kontrollmechanismen eines Regimes, das sich Sorgen macht. Und das sehen wir jetzt im verstärkten Ausmaß. Wie gesagt, das sind nicht nur temporäre Phänomene, die mit der 9. Mai-Parade zusammenhängen, sondern man sieht, dass es für Russland kritischer wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich der Druck weiter? Kann die Ukraine den Druck weiter aufrechterhalten? Bricht sozusagen das russische System schneller zusammen oder langsamer, beziehungsweise kann Putins Hoffnung, der immer noch drauf setzt, er kann die Ukraine schneller erodieren, er kann die Unterstützung der Ukraine im Westen schneller erodieren, er kann die finanzielle Unterstützung, auf die Ukraine natürlich angewiesen ist, im Westen unterminieren und kann so noch einen Siegfrieden irgendwie erschaffen, ob sich das irgendwie einstellt. Ich bin mir nicht sicher, dass die momentan, also ich glaube nicht, dass die momentane Schwäche zu einem Waffenstillstand führen wird. Das ist ja das, was im Westen und unter den meisten Kommentatoren und auch bei uns unter den Politikern erwartet wird, dass sozusagen, wenn der russische Angriffsschwung alarmt, dass dann Putin, um es in Scholz Worten zu sagen, einsehen muss, dass er den Krieg nicht gewinnen kann. Falsche Lageinformationen, geschönigte Daten, sozusagen gefällige Informationen nach oben leiten, das gehört in der russischen Armee so genauso dazu wie die Korruption, die wird man nicht ausrotten. In dem Sinn, erstens, Putin weiß nicht, wie schlecht es zum Teil seinen Truppen geht, und zweitens hat er auch innenpolitisch so viel auf diese Karte gesetzt, in der Ukraine etwas vorweisen zu können, und Donetsk oder Luhansk Oblast, das sind nicht Ziele, die aus Sicht eines russischen Imperialisten und Nationalisten wirklich bedeutenswerte Ziele sind, für die es sich die bisherigen Opfer lohnt. Also wird meiner Ansicht nach der Krieg weitergehen. Das Spannende natürlich wird, schafft es Russland durch Innovation und Improvisation die gegenwärtige Schwäche nochmal zu überbrücken? Oder geht es jetzt wirklich bergab? Und wenn's bergab gehen würde, dann wird natürlich das Resultat spannend. Dann haben wir mal wirklich spannende Zeiten vor uns.
Gustav, was glaubst du, warum tun sich die Politiker damit so schwer zu begreifen, dass das da eigentlich enorm wichtig ist, dass da unterstützt wird mit allem, was geht? Warum kommt das irgendwie nicht an? Weil wir haben ja jetzt wieder Mützenich, der jetzt schon wieder darüber nachdenkt, mit Russland da doch irgendwie wieder Handshakes zu machen. Ich weiß immer nicht, also wir haben es hier scheinbar alle verstanden, und warum kommt das in der Politik so schwierig an?
Naja, ein Großteil der Politik, erstens, befasst sich nicht mit Russland, auch nicht mit dem Krieg. Ein Großteil der Politik ist auch militärisch völlig unbeleckt. Da ist sozusagen das Dafürhalten und das Kaffeesudlesen die höchste Form der strategischen Prognose. Mützenich ist ein Unbeirrbarer, der sich nicht eingestehen will, dass sozusagen sein Lebenswerk, nämlich gegen Amerika und den Westen gerichteter Pazifismus, eigentlich ein Holzweg war. Und er findet sich da eine Lala-Welt, in der er eben eigentlich Recht gehabt hätte, und die kreist darum, dass er immer Recht gehabt hätte. Und da muss sozusagen die Lala-Welt ihre Realität dann gefälligst anpassen. Den Herrn Mützenich gibt es natürlich auch in allen möglichen anderen politischen Schattierungen, aber das ist bei älteren Herren meistens dazu der Fall. Sonst ist es natürlich, ich sage mal so, ein gewisser Teil der politischen Klasse hat es schon verstanden, aber ich glaube, es trauen viele Politiker, vor allen Dingen, desto weiter Westen man geht, im Westen man geht, ihren Leuten nicht zu, ihnen zu sagen, dass natürlich diese Aufgabe, die Ukraine zu unterstützen, die Ukraine eben nicht nur sozusagen mit der minimalstmöglichen Ausstattung über den Waffenstillstand zu rechnen, weil das eben ein wahrscheinlich illusorisches Ziel ist, dass eben diese, dieser Mittelaufwand natürlich eine Umpriorisierung von Haushalten bedarf, und darum scheuen sich die Politiker bei uns wie der Teufel das Weihwasser, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir an anderer Stelle sparen, um für die Ukraine die Finanzmittel aufbringen zu können. Das ist meiner Ansicht nach immer die große Krux. Das Risiko, das politische Risiko dahinter, die innenpolitischen Folgen, die man fürchtet, die sozusagen die Populisten von links und rechts, die das dann ausschlachten, so nach dem Motto, wir schicken ihre Pensionen in die Ukraine, das fürchtet man einfach. Und deshalb versucht man sich da, um jede Entscheidung so lange wie möglich zu drücken. Das Problem natürlich an diesem sich herumdrücken, immer sehr kleinteilig agieren, damit eben die Last, die man damit zu tragen hat, und natürlich haben wir eine finanzielle Last auch damit zu tragen, so klein wie möglich ausschaut, die erweckt natürlich im Kreml immer den Eindruck, dass sozusagen die Ukraine-Unterstützungskoalition immer 5 vor 12 vor Zusammenbruch steht. Wir haben jetzt zum Beispiel lange eine Situation gehabt, wo es die Finanzierung der Ukraine immer nur von Monat zu Monat fortschreitbar war, die finanzielle Unterstützung, weil eben die 90 Milliarden durch Orban aufgehalten wurden, weil aus den USA kein Geld kam, weil es schwierig war, IMF-Kredite zu beschaffen. Und das gibt Putin natürlich in seiner Welt Hoffnung, dass er diesen Krieg durchträgt. Das heißt, mit kleinteiligen Entscheidungen setzen wir auch Signale, dass Putin oder bestärken Putin in seinem Glauben, das Ganze durch Aussitzen gewinnen zu können, und verlängern damit den Krieg. Wenn wir entschiedener handeln würden, wäre das Signal in Russland ein anderes. Und damit natürlich auch die Kalkulation Putins. Das hat man bei uns etwa A, bei vielen nicht verstanden, und B, bei denen, die es verstanden haben, die sehen keine Möglichkeit, eine sozusagen größere Entscheidungen innenpolitisch durchzuboxen.
Ja, und hier sind noch schon ein paar Fragen, und dann schießen wir doch direkt damit los. Der Reit, bitte.
Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kressel. Was Sie von Putin beschrieben haben, das erinnert mich jetzt so gerade ein bisschen an die Szene aus dem Führerbunker in Der Untergang. Aber das ist bei Diktatoren immer so. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage, die vielleicht vielen auf der Zunge brennt. Und zwar zur militärischen Lage der Ukraine. Wo kommt die Ukraine gut voran? Wo stagniert es? Und wo ist die Ukraine eher im Hintertreffen in Bezug auf die Frontlinie? Weil da ist ja sehr wenig, was man aktuell findet, wo es wirklich vorwärts geht, wo es nicht vorwärts geht und wo sie sogar ein bisschen zurückgedrängt werden. Danke.
Ja, danke vielmals. Also, so ein bisschen rauszoomen, das Ziel der Russen in diesem Jahr ist es ja, den Festungsgürtel, also diese sozusagen Kettenlinie Slawiansk, Kramatorsk, Konstantinivka einzunehmen. Und sozusagen am liebsten hätte man diesen Festungsgürtel eingenommen, indem man ihn einkesselt. Und die Russen haben in der Vergangenheit gelernt, dass die Ukrainer solche Städte sehr spät oder gar nicht aufgeben. Bachmut, Avdiivka, Pokrovsk etc. Und dass man, wenn man sozusagen große Kräfte in diesem Festungsgürtel fixiert, ihn dann einkesselt, dass man dann die ukrainische Armee stark schwächt und eben so weit schwächt, dass sozusagen eine zusammenhängende Verteidigung dann auf ukrainischer Seite schwer bis nicht mehr möglich ist. Dazu versucht die russische Armee in erster Linie aus Pokrovsk Richtung Norden vorzustoßen und aus dem Raum Liman Richtung Westen und dann nach Süden einzuschwenken. Dabei kommt sie jetzt nur sehr kleinteilig voran, bis zum Teil gar nicht voran. In den Hauptangriffsachsen ist fast Stillstand, wo es wo es Bewegung gegeben hat, das ist sozusagen, um sich an den Festungsgürtel heranzuschieben, also von Osten beziehungsweise um Konstantinivka sind die russischen Infiltrationstrupps zum Teil schon weiter. Konstantinivka sehe ich, glaube ich, als der kritischste Abschnitt, weil wenn sich da die russischen Infiltrationstrupps an den Flanken von Konstantinivka festsetzen, dann haben wir und dann die Drohnentrupps der Russen, die Störsender nachgezogen werden können, dann haben wir wieder so eine Situation, wo eine ukrainische Stadt an drei Seiten sozusagen von russischen Truppen flankiert ist und der Zu- und Abschub von Material, von Munition, von Verwundeten und von Personal schwierig wird. Und auf diese Situationen spitzen die Russen. Sonst geht's ihnen nicht besonders gut. Man muss aber auch sagen, aufgrund des Kräftemangels auf der russischen Seite konzentriert man die Angriffshandlungen stark auf diesen Festungsgürtel. Auf der ukrainischen Seite führt natürlich auch, das haben die Ukrainer hin und wieder genützt, auch Entlastungsangriffe um Saporischschja herum zum Beispiel zu starten, weil die Russen dort dünn besetzt sind. Es ist aber auch die ukrainische Linie nicht sehr dicht besetzt und auch die Ukrainer versuchen natürlich jetzt ihre besten Einheiten und das Schwergewicht in diese Abwehrschlachten, um den Festungsgürtel zu werfen, um den russischen Vormarsch dort aufzuhalten und den Russen möglichst hohe Verluste beizubringen. Das erlaubt hin und wieder den Russen, wenn sie Kräfte eben dann an den schwachen Seiten einsetzen, überraschende Vorstöße zu machen. Wir haben in Sumy vor, glaube ich, 3 Wochen so einen kurzen Vorstoß gehabt. Die sind dann natürlich relativ schnell wieder gestoppt. Aber das sind natürlich unangenehme Überraschungsmomente, die vor allen Dingen natürlich politisch den Ukrainern wehtun, weil dann natürlich relativ schnell die Kontrolle über einige Dörfer in russische Hand geht, bis man die Verteidigung wieder neu organisiert hat. Und dann geht es sozusagen wieder relativ gut weiter.
Und weiter geht's mit der Konstanze.
Ja, schönen guten Abend. Dankeschön erstmal. Auch für die Zeit, Herr Grasse, und fürs Drannehmen-Pummel. Mich würde mal interessieren, wie sich der Krieg im Iran auf Russland und die Ukraine auswirkt. Weil mit dem Öl sind sie ja nun nicht sehr erfolgreich, weil da die Ukraine mächtig draufhaut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass die USA in rohen Mengen Düngemittel aus Russland kauft. Klar, weil über Nahost haut ja nun nicht mehr hin. Ja, das war eigentlich schon die Frage.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen, weil natürlich der Krieg im Nahen Osten nicht schnell vorbeigehen wird und wir uns mit dem leider wahrscheinlich noch länger rumschlagen müssen. Also auf die Ukraine ist natürlich eine bedeutende Ungewissheit, was den Nachschub vor allen Dingen an Fliegerabwehrwaffen angeht. Die Ukraine, diese Zahlen, die man gesehen hat, die Ukraine hat im Krieg nur 600 Patriots verschossen und sozusagen die Golfstaaten, die USA in den ersten 3 Tagen des Krieges 1000. Das betrifft nur die Patriot Pack 3. Das ist die raketenabwehrfähige Variante der Patriot. Ist auch die teuerste und die wird ausschließlich in den USA gefertigt. Die braucht natürlich aber auch die Ukraine vermehrt, weil die Russen in ihren Angriffen gegen strategische Infrastruktur, gegen Heizkraftwerke etc. vermehrt auf ballistische Raketen, also Iskander, Kinschal und Konsorten, KN-23, das ist die nordkoreanische Lizenzbau der Iskander, setzen. Und da ist es so, dass eben durch den hohen Munitionsverbrauch am Golf die USA Lieferprioritäten an die eigenen Streitkräfte und an die Golfverbündeten gesetzt haben und die Ukraine jetzt sozusagen das Nachsehen hat, beziehungsweise die Europäer, die diese Raketen kaufen wollten, auch schon Geld dafür bereitgestellt haben, die werden in der Lieferpriorität zurückgesetzt. Das heißt, die Ukraine weiß nicht, wann sie ihre Munition bekommt. Und Patriot Pack 3, also Lockheed Martin, stellt etwa 650 dieser Flugkörper pro Jahr her. Das europäische Äquivalent dazu, die Aster 30, die durch SMPT verschossen wird, stellen die Franzosen so 250 bis 300 pro Jahr her. Das heißt, man sieht, dass man natürlich in der Quantität hier aus Europa nicht mithalten kann, auch wenn SMPT seine Kinderkrankheiten mittlerweile schon ausgebügelt hat und an und für sich ein ganz, ganz gutes System hat, aber an Munition mangelt es oft. Zelensky ist deshalb auch an den Golf gefahren und will von den Saudis, weil die ihr Kontingente an Patriots bekommen, von den Saudis, den Emiratis und anderen in Austausch für Interceptor-Drohnen Patriots erhalten. Das Problem natürlich da, ich sind mir und auch vielen anderen keine Zahlen bekannt, ob er damit wirklich erfolgreich war, Munition zu lukrieren. Aber das wird für die Ukraine entscheidend im Winter, in sozusagen der nächsten Luftabwehrschlacht. Sonst muss man sagen, der hohe Munitionsverbrauch der Amerikaner am Golf, der ist natürlich da, der betrifft aber die Ukraine nicht, weil die Amerikaner eigentlich relativ wenige Waffen an die Ukraine liefern, auch diese nur gegen Bezahlung, gegen kommerzielle Basis. Und da die ukrainische Eigenproduktion mittlerweile wichtiger geworden ist und den Rest liefern die Europäer. Bei Flugzeugbewaffnung für F-16 gibt es vielleicht auch noch Engpässe, aber das war es im Grunde. Schwieriger ist natürlich die Situation um den Rohölpreis und das ist auch wichtig, um die Sanktionslockerungen, die ja durchaus auf amerikanischer Seite auch noch verlängert werden könnten und die Sanktionspolitik im Westen gehörig durcheinander bringen. Das Problem an europäischen Sanktionen ist, dass die Strafen für Sanktionsverletzungen in Europa viel geringer sind als in den USA und dass amerikanische Sanktionen relativ hart bestraft, geahndet werden und sozusagen auch exterritorial gelten. Das heißt, auch eine Firma, die Hausnummer aus Deutschland Geschäfte mit Russland macht, die würde sozusagen in den USA drankommen und selbst wenn sie in den USA keine Vermögenswerte hat, sie würde dann zum Beispiel aus der sozusagen Kreditkartensystem rausgesperrt, das heißt keine Ein- und Verkäufe mehr über Kreditkarten zum Beispiel abwickeln können. Das sind für Firmen relativ unangenehme Geschichten und deshalb halten sie sich an Sanktionen. Und die Sanktionslockerungen der USA, wenn die weitergehen, sind sie natürlich für Russland ein gewisser Triumph. Was den russischen Erdölexport bekommt, der läuft derzeit nur ungestört über die ostasiatischen Pipelines und das Eisenbahnnetz in Ostsibirien, aber das hat eine beschränkte Kapazität im Vergleich zum Schwarzen Meer und zur Ostsee, etwa nur ein Viertel dessen, was sozusagen normalerweise Richtung Westen rausgeht. Und die Angriffe auf die Ölterminals, also auf die Verladestationen in Russland, haben ja auch zur Folge, dass Russland seine Schattenflotte, die zurzeit aufgrund der Sanktionslockerungen der Amerikaner eigentlich schadenfrei operieren könnte, das nicht zur vollen Auslastung machen kann, weil eben die Andock- und die Verladekapazitäten durch diese Angriffe, zumindest die Angriffe der letzten Monate, stark eingeschränkt ist. Ich muss aber sagen, die Schäden, die Ukraine an den Verladestationen angerichtet hat, die sind leider reparabel. Das heißt, es wird auch davon abhängen, ob die Ukraine über den Sommer diese Schläge fortsetzen kann. Die Ukraine hat ja diese Langstreckenangriffe sehr gründlich vorbereitet, indem man diesen Fliegerabwehrgürtel, den die Russen um die Ukraine spannen, systematisch angegriffen hat, da auch in der Taktik besser geworden ist, in der Synchronisation von Störsendern mit Langangriffsdrohnen, auch einige Produkte, also KI-gesteuerte Angriffsdrohnen mit besserer Reichweite, die letztes Jahr gröbere Entwicklungsprobleme hatten, sind mittlerweile einsatzreif und liefern Resultate. Und dagegen haben die Russen noch kein wirklich gutes Mittel gefunden und das erleichtert den Ukrainern mit Flamingos, mit Lutis etc., also mit den ganzen Fernwaffen durch diesen Gürtel durchzukommen und entsprechend russische Infrastruktur anzugreifen. Das nächste Loophole, das die Russen natürlich haben, um ihr Öl abzusetzen, auch zu raffinieren, ist Belarus. Belarus ist ja von ukrainischen Schlägen bewusst ausgenommen, weil man ja sozusagen Belarus so weit wie möglich neutral in diesem Krieg halten will. Aber Russland verstärkt seinen Rohölexport nach Belarus, um dort in entsprechenden petrochemischen Anlagen erstens zu Treibstoff zu verarbeiten und zweitens auch zu Düngemittel. Und dieses dieser Dünger, der findet weltweit großen Absatz in den USA für die Landwirtschaft, auch in Europa und natürlich auch in Indien und anderen Staaten. Da ist natürlich jetzt die, also der meiste Dünger basiert ja auf Erdöl. Die Lieferengpässe aus dem Persischen Golf fatal und der Absatzmarkt für russischen Dünger, der boomt ziemlich stark. Und die Infrastruktur, wie gesagt, zur Verarbeitung, die liegt großteils in Belarus und damit ist die für die Ukraine aus politischen Gründen außerhalb der Reichweite.
Und weiter geht's mit Dirk.
Ja, hallo Herr Gressel, toll, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mich bewegt eine Frage. Man bekommt ja mit, dass die Ukraine relativ systematisch russische Flugabwehrsysteme unterschiedlicher Couleur an allen möglichen Ecken vernichtet oder stört oder kaputt macht. Auf der anderen Seite ist Russland ein sehr großes Land und mit vielen interessanten Anlagen, die wiederum durch die Fernwirkmittel, die jetzt funktionieren, dann auch gut angreifbar sind. Ich habe das Gefühl, ja, kann Russland sowas eigentlich, sind ja teure Dinge, die auch nicht so einfach produziert werden, das so einfach nachbauen? Wie muss man da das Verhältnis einschätzen? Ist das marginal, was die Ukraine da macht, oder ist das nennenswert? Man hat das Gefühl, dürfte ja in Russland bald nichts mehr da sein. Und wie ist das einzuschätzen? Und damit verbunden die Frage, so die Wirkmöglichkeit im mittleren Bereich, also so hinter der Front 60 Kilometer, lese ich immer, ist viel mehr geworden, was die Ukraine da kann, was den russischen Logistik und so weiter stark einschränkt. Also mich würde mal so vom Experten interessieren, wie ist das einzuschätzen? Ist das ein bisschen oder ist das nennenswert oder ist das sogar strategisch? Wie muss man das sehen?
Ja, die Fortschritte der Ukraine sind schon signifikant in dem Bereich. Und das hängt zusammen. Also das Problem der russischen Fliegerabwehr ist natürlich, Russland ist riesig. Und es gibt, die strategische Infrastruktur ist verteilt. Es gibt in sozusagen jeder Stadt quasi irgendein Werk, das rüstungsrelevant ist oder energierelevant ist oder um jede Stadt. Das heißt, man kann nicht alles, in der Tiefe kann man nicht alles schützen. Vor allen Dingen nicht alles schützen mit Fliegerabwehrsystemen in der Zahl, dass man einen Saturierungsangriff mit zum Beispiel billigen Angriffsdrohnen durchhält. Jetzt, die Russen haben ihre Fliegerabwehr in einem Gürtel um die Ukraine konzentriert gehabt. Der geht von Belarus dann um den ganzen Frontbogen herum bis auf die Krim. Und der erstreckt sich in etwa in eine Tiefe von so 300-400 Kilometern. Und innerhalb dieses Gürtels waren die hochwertigen Ziele, Fliegerhorste, Munitionsdepots etc. stärker gesichert oder stark gesichert. Und in diesem Fliegerabwehrgürtel sind ein Großteil, zumindest im letzten Jahr, ein Großteil der ukrainischen Drohnen und Fernangriffsdrohnen und Flamingos verreckt. Das hat den Ukrainern sehr große Sorgen gemacht, ob sie mit ihren weitreichenden Angriffsdrohnen überhaupt eine Chance haben, den Krieg zu beeinflussen. Da hat man sehr viel Hirnschmalz investiert, diesen Flakgürtel zu knacken, wobei das keine isolierte Operation ist, dass man sozusagen einzelne Flaksysteme rausschießt, das sind relativ komplexe Operationen, die fangen eben damit an, dass man mit Störsendern, die ja auch eine Peilfunktion haben, also elektronische Aufklärung, beginnt, das elektromagnetische Spektrum der Russen abzuschöpfen, zu schauen, was funkt und was sendet denn da, weil natürlich jedes Radar auf gewissen Frequenzbereichen gewisse Signale ausschüttet. Und dann ist natürlich da in diesem Gürtel, gibt es nicht nur die Fliegerabwehrsysteme, sondern da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Drohnenabwehrradar, relativ kurzwelligen Drohnenabwehrradar und Drohnenaufklärungssensoren, die sozusagen Nahschutz und die erste Schutzwelle dieser Fliegerabwehrsysteme der russischen Tiefe darstellen. Und dann geht man her und fängt an, diese Sensoren abzutragen, also die Radarantennen anzugreifen, die Infrarotantennen, die akustischen Sensoren anzugreifen, auch die Bedienmannschaften von Drohnenabwehrsystemen anzugreifen, die die zum Teil auch die infanteristische Nahsicherung auszuschalten, damit man dann mit Spezialkräften noch einige Systeme aushebt. Wenn man sich dann vorgearbeitet hat, dann schaut man, dass man die Kommandostruktur erwischt und dann geht man mit Drohnen, sozusagen wenn man die Nahsicherung und die Drohnenabwehr im ersten Gürtel ausgeschaltet hat, dann schaut man weiter in die Tiefe, dann schickt man Aufklärungsdrohnen zuerst mal rein, die schauen, wo stehen die Fliegerabwehrgeräte, wenn sie, wo sind die Bereitschaftsstellungen, also wo stehen sie, wenn sie nicht senden, wo fahren sie hin, wenn sie senden, kann ich sie am Weg erwischen, wie stark und wie viel werden sie nah gesichert, wen muss ich sozusagen zuerst ausschalten, um zu dem Radar oder um zu dem Werfer zu kommen, und dann kann ich den Werfer angreifen. Wir sehen ja auf den sozusagen im Internet geposteten Videos immer nur das Erstresultat, das Letztresultat, sozusagen das, wo das Endziel der sozusagen Mittelbereichsangriffsdrohne ist. Und diese Mittelbereichsangriffsdrohnen, das sind also, ich glaube, aus Deutschland kennt man zum Beispiel die Helsing HX2, die ist so eine Mittelbereichsangriffsdrohne. Es gibt da einige ukrainische Drohnen, die im Grunde dasselbe können oder Ähnliches können wie diese Art von Drohnen. Die sind natürlich in der Entwicklung deutlich komplexer als normale Quadcopter FPV-Drohnen. Da ist in der Programmierung, vor allen Dingen der künstlichen Intelligenz, die den Endanflug steuert, ist da ziemlich viel Hirnschmalz drin. Und die brauchen auch von der Aufklärung, von der Routenplanung her, eine sehr genaue Analyse, was auf der russischen Seite vor sich geht, die wiederum eine bessere elektronische Aufklärung und eine datengestützte Auswertung des elektromagnetischen Spektrums des Feindes nach sich zieht. Und all diesen Fronten hat die Ukraine seit 2 Jahren ganz systematisch gearbeitet, um da vorwärts zu kommen. Der ursprüngliche Hintergrund ist, dass ja HIMARS, das ist also 2022 und dann die erste Hälfte 2023, eigentlich diesen tiefen Bereich hätte abdecken sollen, also von 20 Kilometer hinter der Front bis etwa 150 Kilometer hinter der Front mit dem Ground Launch Small Diameter Bomb, dass HIMARS im Grunde nicht mehr funktioniert. Die GPS-Steuerung in den Gimmels-Raketen ist durch die Russen selbst nach Modifizierung und Änderung der Software leicht störbar und die Treffgenauigkeit der Dinger ist mit derart katastrophal. Die Kosten sind so hoch, dass die Ukraine in erster Linie oder am Anfang mal einen Ersatz, einen drohnenbasierten, in Masse zu produzierten Ersatz für HIMARS gesucht hat. Und mittlerweile hat sich das auch im taktischen Lernen, also wie synchronisiere ich diese einzelnen Waffengattungen, die einzelnen Teile, wie gehe ich taktisch vor, um die Russen zu knacken, hat sich das derart verfeinert, dass man mittlerweile relativ viel Systeme erwischt. Bei den kleineren Systemen, Thor, Panzer, kenne ich die Produktionszahlen nicht. Bei den größeren Systemen, also Bukem-3, S-350, S-300, beziehungsweise S-300 würde nicht, also S-350 und S-400 produzieren die Russen 36 Batterien pro Jahr. Da ist es mittlerweile so, dass die Ukrainer mehr ausschalten, als die Russen produzieren können. Das heißt, die Gesamtzahl der Fliegerabwehrsysteme, die um die Ukraine stationiert ist, die sinkt zurzeit. Hinzu kommt natürlich, wir haben ja bald den 9. Mai, dass derzeit sehr viele Systeme abgezogen werden, um Moskau und St. Petersburg und die Parade zu sichern. Ich bin schon mal gespannt, welche Lücken sich da ergeben, die Ukrainer nutzen können.
So, und dann gehen wir mal eben kurz in die Kommentare. Da ist die Way Down und die Frage, guten Abend, ist diese Vermutung belastbar? Und die Vermutung lautet, Russland plant einen massiven Angriff auf Kiew. Es könnten bereits am 10. oder 11. Mai stattfinden. Quellen von The Telegraph im ukrainischen Innenministerium. Es ist völlig egal, ob die AfU Putins Parade angreift oder nicht. Die russischen Faschisten planen irgendeine große Sauerei.
Ja, also die öffentlichen Drohungen mit größeren Angriffen, die gehen schon eine Weile zurück. Und es ist durchaus möglich, dass Russland das vorhat. Die Russen wissen natürlich um die Munitionsschwäche der ukrainischen Fliegerabwehr, vor allen Dingen im Bereich antiballistische Raketen. In dem Sinn wäre es durchaus möglich und zu einem gewissen Grad auch wahrscheinlich, dass es etwas setzt. Sozusagen der Versuch oder der russische Versuch, die Ukraine durch strategisches Bombardement der Zivilbevölkerung mürbe zu schießen, Der wird immer öfter in den russischen militärischen Kreisen auch diskutiert und als sozusagen Mittel herangezogen, den Krieg zu einem guten, für Russland guten Abschluss zu bringen. Das heißt, ich würde auch erwarten, dass hier aus russischer Sicht eskaliert wird. Ob es jetzt wirklich schon direkt nach dem 9. Mai ist oder nicht, das ist anybody's guess. Da habe ich zu wenig Geheimdienstinformationen, um zu sagen, ja, das stimmt so oder das stimmt nicht. Aber es ist leider eines der Dinge, die durchaus wahrscheinlich ist, dass Russland unternimmt. Es wäre sogar im Extremfall vorstellbar, dass zum Beispiel Russland aufgrund der mangelnden Erfolge seiner Landoffensiven die Landoffensiven für einige Zeit einstellen würde, um Truppen zu reorganisieren, neu auszubilden, auszustatten etc., derweilen aber keinen Waffenstillstand schließt, sondern einfach mit dem Fernbombardement weitermachen, um sozusagen zu zeigen, wir können diesen Krieg ad infinitum weiterführen, und wenn die Ukraine keine Kapitulationsurkunde unterzeichnet, dann geht das auch jetzt so weiter. Also das würde durchaus ins russische Kalkül passen.
Und weiter geht's mit den Kommentaren. Apropos Sanktionen, wie ist da die Situation, beziehungsweise sollte man unbedingt in der EU besser machen? Denke da gerade an das irische Bauxit oder so.
Sorry, du warst jetzt abgeschnitten in der Frage.
Also nochmal, apropos Sanktionen, wie ist da die Situation? Was sollte man unbedingt in der EU besser machen?
Ja, in erster Linie ist dies die Überwachung und Bestrafung von Sanktionsverletzungen, das große Problem der Europäischen Union. Das obliegt ja den Mitgliedstaaten. Und es war natürlich immer waren relativ große Ermessensspielräume drin, die nationale Strafrecht und auch die sozusagen Schärfe der Strafverfolgung der einzelnen Mitgliedstaaten hier bietet. Manche Staaten, wie zum Beispiel Ungarn unter Orbán, haben es im Grunde Sanktionsverletzungen mit gar nicht geahndet. Und die nordisch-baltischen Staaten relativ streng. Das Zweite aus europäischer Sicht, was man natürlich machen kann, ist, und was meiner Ansicht nach zu wenig gemacht wird, ist selber in die extraterritoriale Sanktionen auszuschaffen. Das heißt, Firmen zu sanktionieren, die im Ausland mit gewissen russischen Einheiten Geschäfte machen, vor allen Dingen mit der russischen Rüstungsindustrie, das machen wir noch zu wenig, und natürlich auch die sozusagen Nutzung von russischen Erdölprodukten und Erdöl zu sanktionieren. Diese Sanktionen sind im Grunde für den Sanktionsbrecher im Grunde nur Extrakosten, aber mit den Extrakosten kann ich natürlich die spezifischen Kosten von russischen Öl und Ölprodukten im Ausland in die Höhe treiben und damit den Einkauf unrentabel machen. Das ist im Grunde der Hebel, den man hat. Da sozusagen können die Europäer auch zulegen. Schattenflotte, die früher oder vor dem Krieg gingen 60% des russischen Rohöls aus Novorossijsk im Schwarzen Meer raus und gingen über den Bosporus. Das ist eingebrochen, und nicht primär wegen der ukrainischen Seedrohnenangriffe, sondern vor allen Dingen, weil die Türkei für den Transit durch den Bosporus eine Versicherung verlangt der Schiffe, die da durchfahren, die im Westen anerkannt wird und die in westlichen Währungen, also entweder US-Dollar oder Euro, hinterlegt ist. Vor dem Hintergrund, dass die Türken sagen, sollte irgendein besoffener russischer Kapitän einen Öltanker hier in unsere schöne Istanbuler Altstadt setzen und da eine Ölflut ausmachen, und dann sozusagen hat man eine Versicherung aus Liberia, die in Zimbabwe-Dollar abgewickelt werden muss, dann bleiben wir auf dem Umweltschaden sitzen. Und sozusagen ein ähnlich strenges Regime haben wir in der Ostsee mit der dänischen Straße nicht. Die Dänen sind da nicht so streng und verlangen diese Versicherungsnachweise von den Russen nicht. Das hat rein politische Gründe. Maersk, also die große Reedereigesellschaft, fürchtet Vergeltungsmaßnahmen von anderen mit Russland befreundeten Staaten, also vor allen Dingen China gegen die eigene Reederei, sollte Dänemark sozusagen die Befahrbarkeit von Belt und Sund für die russische Schattenflotte eindämmen. Und das sozusagen hier die türkischen Umweltstandards anzuwenden, wäre wahrscheinlich die größte Sanktionskeule, die wir kurzfristig mobilisieren können. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Dänen da nicht ganz. Es ist ja Umweltschutz. Skandinavien ist ja bekannt dafür, gerade im Umweltbereich führend sein zu wollen. Das heißt, da wäre eigentlich sozusagen die Palette an Ausreden, die man ziehen kann, um eine Vergeltung auch gegen dänische Firmen im Ausland unter den gleichen Gesichtspunkten zurückzuhalten, relativ gut. Und Maersk-Schiffe laufen ja mit vernünftigen Versicherungen durch die Gegend in dem Sinn. Muss ich sagen, teile ich die dänischen Bedenken nicht, aber so ist die Lage halt.
Und die Sabine fragt, was wäre die wichtigste Forderung, die wir als Zivilbevölkerung an die Politik stellen sollten?
Die wichtigste Forderung, das ist im Grunde eine kontinuierliche, langfristige finanzielle Unterstützung der Ukraine. Dadurch, dass die Ukraine einen Großteil ihrer Rüstungsgüter mittlerweile selber herstellt, geht es vor allen Dingen um die Finanzen. In dem Sinn wäre eine Beschlagnahmung, eine wirkliche Beschlagnahmung der russischen Vermögenswerte in Europa und eine Zuführung in sozusagen den Wehretat der Ukraine ein wichtiges Mittel. Da kann man natürlich in erster Linie die beschlagnahmten Staatsvermögen und Garantien heranziehen. Aber auch sonst alles, was man von diversen Personen beschlagnahmt in Europa, das quasi Personen gehört, die in diesen Angriffskrieg verwickelt werden. Das wäre auch mal eine gute Sache, denn damit würde man, wie gesagt, es geht um die Wahrnehmung bei Putin, würde man einen Pflock einschlagen, dass wir in diesem Krieg nicht so leicht aus der Bahn geworfen werden können und die Unterstützung der Ukraine auch länger durchhalten können. Das wäre meiner Ansicht nach das Wichtigste und ja, dann in weiterer Folge natürlich rüstungsindustrielle Kooperationen mit der Ukraine in den Feldern, wo sich die Ukraine schwer tut. Das ist zum Beispiel Abwehr ballistischer Raketen, Bewaffnung für Kampfflugzeuge etc.
Und weiter geht's mit der Wärmflasche. Die Frage, kommt der erhöhte Ölpreis in Russland spürbar an? Wird Putins Kriegskasse nun wieder aufgefüllt?
Zurzeit nicht so. Natürlich verdient Russland mehr an dem Öl, das es exportiert und vor allen Dingen natürlich an den Erdölprodukten, die man exportiert, also raffiniertes Benzin, Diesel, die vor allen Dingen nach China abgeben, Düngemittel, wie wir vorher schon besprochen haben. Aber die Quantität des Exports ist natürlich zumindest im ersten Quartal deutlich aufgrund der ukrainischen Schläge deutlich zurückgegangen. Das heißt, sozusagen in der Balance, ich glaube, Janis Kluge hat vor ein paar Tagen auch ein kurzes Spreadsheet dazu veröffentlicht. In der Balance hält sich's in etwa gleich. Also die Einnahmen, russische Staatseinnahmen sind leicht gestiegen, aber nicht in dem Ausmaß, dass man jetzt sagen kann, das ist eine Trendwelle. Hängt natürlich weiterhin davon ab, ob die Ukraine militärischen Druck auf die russische Erdölindustrie aufrechterhalten kann.
Und der Heiner fragt, wie bewertet ihr die neue Initiative, Aluminium auf die Sanktionsliste zu bekommen?
Deripaska, ja. Da gibt es sozusagen dadurch, dass Russland seine starke Stellung am Aluminiummarkt hat, gibt es da viele Staaten, die dann natürlich einen Preisschock und Preisanstieg befürchten. Und meine sozusagen das wird sozusagen direkt an die europäischen Konsumenten weitergeleitet. Da muss ich aber sagen, da bin ich zu wenig Ökonom, um das bewerten zu können. Ich weiß nur, dass unter der Biden-Administration zur Zeit des Donbass und vorher schon unter Obama beziehungsweise Trump 1 zur Zeit des Donbass-Krieges Aluminium von den Sanktionen ausgenommen war, weil die Amerikaner um die Sanktionsakzeptanz in Europa gefürchtet haben. Also sozusagen, wenn sie das verhängen und wenn sie auch exterritoriale Sanktionen gegen gegen Firmen verhängen, die russisches Aluminium kaufen oder damit ins Geschäft treten, dass dann sozusagen in Europa der politische Sturm gegen die Ukraine kippt. Ja, also wie gesagt, da muss man einen Ökonomen fragen, ob wir da weggekommen sind, ob es Produktionssteigerungen für Aluminium in anderen Weltregionen gegeben hat, in Kanada, in Australien etc. und sonstigen Aluminiumproduzenten, die das wettmachen müssen, welche Stellung Russland da hat. Da sind meine Informationen zu dem Ganzen schon ein paar Jährchen alt.
So, und per Breaking News kommt hier gerade rein. Moment, zack, so. Russland ruft Bewohner Kiews zum Verlassen der Stadt auf. Selenskyj warnt ausländische Politiker. Kurz vor der Parade in Moskau wächst die Kriegsrhetorik. Russland ruft erneut zur Ausreise aus Kiew auf und kündigt Vergeltung mit gleicher Münze an. Selenskyj rät derweil ausländischen Vertretern von einer Reise nach Moskau ab.
Das geht schon die letzten Tage so. Also Russland, Putin ist ja höchst nervös, weil dieses Jahr auch die internationale Präsenz auf seiner Ehrentribüne relativ klein ist. Also Xi Jinping zum Beispiel kommt nicht. Wenn ich jetzt sozusagen aus ukrainischer Sicht vorhätte, die Ehrentribüne mit Drohnen etwa anzugreifen und Putin auszuschalten, dann wäre der Kollateralschaden, Xi Jinping zu töten, natürlich ein abschreckendes Moment. Und ich würde davon ablassen, weil die generellen politischen Folgen dafür für mich nachteilig wären. Jetzt kommt, ich glaube, Lukaschenko, Fico und sonst nur die Führer von irgendwelchen russischen Quasi-Staaten. Dementsprechend nervös ist der Kreml. Und diese Nervosität zeigt sich natürlich auch in dieser Rhetorik. Und Selenskyj spielt damit natürlich. Also dass er sagt, man soll nicht nach Moskau kommen, dass sozusagen... Führt auch dazu, muss er denken, rein aus militärisch-taktischer Sicht, der Gegner sozusagen konzentriert jetzt seine Fliegerabwehr, die immer weniger wird um ein politisches Ziel und nicht um ein strategisch-militärisch wichtiges. Wenn ich einen Satelliten hätte, ich würde mir jetzt mal die Bilder um diverse Munitionslager der russischen Armee anschauen. Ich glaube, da gibt's was zu entdecken.
So, und der Bronco schreibt, Klitschko hat die These aufgestellt, dass der Taurus nicht funktioniert. Chancen, dass das stimmt?
Nein. Also Taurus funktioniert schon. Das Problem natürlich bei Taurus war in der deutschen Debatte so ein bisschen die Wunderwaffe. Wenn die kommt, dann ist sozusagen die ganz, ganz böse, große Eskalation da, weil dann kann die Ukraine angeblich nach Moskau schießen. Das stimmt natürlich. Stimmte damals alles schon nicht und war schon alles ein Blödsinn. Erstens, die Ukraine kann ohnehin schon nach Moskau schießen. Zweitens, der Taurus wäre von der Reichweite her, nachdem er in der ukrainischen Tiefe gestartet werden muss, damit die Russen die Flugzeuge nicht erwischen, ohnehin nicht so weit gekommen. Er ist ein guter Marschflugkörper. Er ist vergleichbar mit Scalp, den die Briten und die Franzosen geliefert haben. Also Scalp oder Storm Shadow. Storm Shadow heißt das auf Englisch. Aber ist dasselbe Ding. Das Problem natürlich, die Fähigkeit von Taurus, autonom und ohne GPS zu navigieren, die ist schön, aber das kann mittlerweile eine bessere Drohne. Also der Taurus stammt ja wurde entwickelt in den 90er Jahren und in den 2000ern produziert. Und wenn man sich die Fortschritte in Miniaturisierung und Rechenleistung aus der Zeit vergegenwärtigt, dann wies das Nokia 35 irgendwas, das damals so der Mobilfunkstandard war, und Snakes als Computerspiel, und das vergleicht man jetzt mit einem, weiß Gott was, ich habe jetzt hier ein uraltes Samsung S22, aber das ist ja auch schon 4 Jahre alt. Das ist alles kein Vergleich mehr. Und das ist nicht mehr die Wunderwaffe, von der Scholz immer gesprochen hat. Das wäre natürlich gerade am Anfang des Krieges für die Ukraine schön gewesen, wenn sie bekommen hätte, weil die Russen damals noch wenig vorbereitet waren, diese Dinge abzufangen, weil die Ukrainer da mit ihren Eigenentwicklungen noch in den Kinderschuhen steckten und sozusagen nach Möglichkeiten suchten, die russische Tiefe zu erreichen. Munitionsdepots, Betriebsmittellager, vor allen Dingen verbunkerte Gefechtsstände zu treffen, da hätte Taurus heute auch für die Ukraine noch einen gewissen Wert, gerade gegen Bunker. Die Russen verbuddeln ihre Gefechtsstände mittlerweile schon ziemlich tief. Aber ja, es gibt ihn halt auch in zu geringer Stückzahl, um sozusagen das halt auch das nächste Problem. Die ganzen Fernangriffswaffen auf der europäischen Seite sind halt leider in sehr kleinen Stückzahlen vorhanden. Und wenn ich aus europäischer Sicht eine Lehre aus dem ganzen Krieg ziehen soll, wir sehen ja, dass die sozusagen die Begleitoperationen der Ukraine, also den Fliegerabwehrgürtel der Russen zu schwächen und zu durchschlagen, damit man eine Lücke für billige Angriffsdrohnen hat, dass diese Begleitoperationen, ob die erfolgreich sind oder weniger erfolgreich sind, dass die einen ungemein höheren Einfluss darauf haben, wie viel Angriffswaffen der Ukraine abgeschossen werden, egal ob es Hochwertwaffensysteme wie Scalp sind oder relativ billige Waffensysteme wie Flamingo oder Luti. Das heißt, aus deutscher Sicht ist jetzt auch sozusagen in erster Linie interessant, wie bekomme ich die Bundeswehr in die Lage, den russischen Flakgürtel zu schwächen und zu durchschlagen, weil wenn ich das kann, dann brauche ich nicht viel Geld in ganz teure Marschflugkörper stecken, dann kann ich sozusagen auch mit relativ einfachen Systemen relativ großen Schaden in der russischen Tiefe anrichten. Ich muss aber in der Lage sein, diesen Flakgürtel zu durchhauen. Da ist sozusagen die Zeiten von ECR-Tornados sind ja mittlerweile gezählt. Da hat man bodengestützt und luftgestützt noch erhebliche Mängel, die man ausgleichen müsste.
Gustav, wir müssen noch einmal zurück zu der Frage von meinem Lieblings-EU. Wie ist die Situation, beziehungsweise was sollte man unbedingt in der EU besser machen? Denke da gerade an das irische Brexit oder so ähnlich. Also Irland scheint da ein Punkt zu sein, den du noch einmal ansprechen
möchtest. Irland. Das Irland? Also Irland ist neutral und spielt in der militärischen Unterstützung der Ukraine keine Rolle. Die Iren haben Probleme, ihre Unterseekabel gegen russische Sabotageversuche zu schützen und diese ausreichend früh auch zu detektieren. Aber sonst sozusagen ist mir jetzt Irland nicht geläufig, was es mit dem Krieg zu tun hätte.
Da kann ich was zu sagen.
Meine Güte, mein Mikro geht nicht auf. Also falls derjenige da noch was Näheres wissen möchte, bitte noch einmal melden. So, jetzt ist die Mare dran und damit spricht Dänemark zu uns. Vielleicht hast du ja da was zu sagen.
Nee, zu Irland habe ich auch nichts zu sagen. Hallo.
Hallo.
Ja,
zu Dänemark meinte ich.
Zu Dänemark. Ja, einmal, dass die Schattenflotte angesprochen wurde. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Das verstehe ich auch nicht, was Dänemark da macht. Schweden hat sich ja schon getraut, zwischendurch mal Schiffe anzuhalten. Also es ist ja auch schon unter Umweltaspekten ein ziemlicher Wahnsinn, was da gerade passiert. Aber ich habe da noch eine andere Frage, einfach zur Sicherheitslage im Ostseeraum. Also vor nicht allzu langer Zeit hat der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, Mikael Claesson, gesagt, also davor gewarnt, dass Russland sich einfach mal irgendwie eine kleine Insel greifen könnte. Also nicht mal Bornholm oder Gotland, sondern eine kleine Insel, um zu sehen, wie die NATO darauf reagiert. Und da wollte ich mal fragen, wie Sie dazu stehen, was Sie dazu denken.
Ja, also es gab ja 2015 ein russisches Planspiel, das sozusagen gesehen hat, also dass die Annahmen des Planspiels waren, dass in Moskau Demonstrationen ausbrechen gegen das Putin-Regime und diese werden unter Anführungszeichen natürlich von den skandinavischen Staaten unterstützt, weil die stehen ja hinter allen Menschenrechtsaktivisten. Und um die skandinavischen Staaten dafür zu bestrafen, besetzt die russische Marine kurzerhand Öland, Gotland und Arland. Es ist natürlich so, die baltische Flotte ist nicht die größte und die glorreichste russische Flotte, aber es ist natürlich etwas, was die russische Flotte ständig plant und in Manövern auch hin und wieder übt. In dem Sinne muss man natürlich rechnen, dass sie das irgendwann einmal auch macht. Natürlich muss man sagen, desto kleiner die Operation ist, als sozusagen hybrider Test, desto eher wird ein Einzelstaat damit fällig und ist sozusagen nicht zu fertig und wird damit nicht so abhängig von einer kollektiven Reaktion der NATO, die natürlich gerade in Zeiten von Donald Trump unterminiert werden kann und dann sozusagen unzufrieden ausfallen kann. Also die Finnen, die wenn es um ihr Staatsgebiet und um ihre Insel, egal ob das jetzt ein kleiner Felsbrocken irgendwo in der Ostsee ist oder was Größeres, die schießen schon zurück. Und das haben die Russen auch schon öfter kommuniziert, dass sie also nicht in Washington fragen, ob sie schießen dürfen, sondern da wird geschossen, punktum. Und die baltischen Staaten sehen das ähnlich. Das Problem ist, mit diesen ganzen hybriden Sachen ist, sieht das Russland auch so. Aus der russischen Sicht, da gibt es sozusagen zwei Denkweisen, die halt für die NATO problematisch ist. Das erste, die Russen verachten ihre ehemaligen Kolonialvölker. Auch wenn die Ukraine irgendwas zustande bringt, was wirklich toll ist, dann heißt es ja, das haben die Briten gemacht oder die Amerikaner oder die westliche Unterstützung. Weil das will man sich in Moskau nicht eingestehen, dass die Völker, die man mal beherrscht hat, dass die sozusagen was können und was eigenständig gemacht haben. Das Zweite, dass man glaubt, die NATO ist, dass man von sich auf andere schließt, also man glaubt, die NATO ist quasi der Warschauer Pakt der Amerikaner und wenn das Zentrum, also Washington, schwächelt, dann fällt das Ganze auseinander, so wie der Warschauer Pakt 91. Und dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass sozusagen irgendein Vasallenstaat, ein vermeintlicher Vasallenstaat selbstständig handeln könnte. Und aus diesen zwei Fehlkalkulationen kann man durchaus auch mal was Hybrides probieren und dann, ich sage mal so, die Annahme kriegt man von Estland eine auf die Schnauze. Und das sind halt dann die Momente, wo die rationale Kriegsplanung auf der russischen Seite dann aufhört, weil man sich sagt, okay, also von Estland können wir uns das jetzt nicht gefallen lassen. Und kann er nicht klein beigeben, sondern geht dann in die Eskalation, um die Schmach wieder wettzumachen, ohne wirklich durchzuplanen, ob man aus der Eskalation eigentlich mit guten Mitteln wieder rauskommt. Und solche Geschichten werden in der Weltgeschichte öfter als man denkt betrieben. Die Amerikaner am Persischen Golf sind nicht die Ausnahme, es ist fürchte ich eher die Regel. Und dann, wenn sozusagen Prestige und Großmachtdünkel da noch ein Layer drüber geben, dann ist man erst recht im Schlamassel. Und deshalb sage ich, man soll dieses Argument, ja, aber die Russen könnten ja langfristig einen Krieg gegen Europa nicht gewinnen, weil sie wirtschaftlich schwächer sind, weil wenn die Europäer mal mobil machen, dann doch mehr Ressourcen generieren können, etc. Das ist noch lange kein Argument dafür, dass der Krieg nicht beginnt. Denn die wenigsten Kriege beginnen mit der Absicht, sie lang und blutig zu führen, sondern die beginnen meist oder fast ausschließlich mit der Absicht, ihn kurz und schnell und siegreich zu Ende zu führen. Und dass man das nicht zustande bringt, da kommt man meistens erst hinterher drauf und dann ist es zu spät, dann ist der Salat angerichtet.
Darf ich da noch eine kurze Frage nachschieben?
Ja, aber ich muss dann um 19 Uhr langsam sausen, weil das ZDF mich noch haben will und ich ins Studio muss. Aber kurz geht's hier natürlich.
Weil es gab aus Estland einen Erki Kord, der davon sprach, Russland könnte ja auch es auf Deutschland absehen, zum Beispiel auch Rügen eine Aktion starten zusammen mit AfD-Leuten oder so, weil Deutschland ja schon gespalten ist und so weiter. Ist das etwas, was eher ins Reich der Fantasie dann gehört, oder ist das doch was, was man beachten sollte?
Naja, also gerade verdeckte Operationen sind natürlich überall möglich. Das Charmante an verdeckten Operationen aus russischer Sicht ist, dass man den Gegner mal testen und provozieren kann, ohne dass man klare Verantwortung für das, was da getan wird, übernehmen muss. Wenn man zum Beispiel auf Rügen irgendwelche AfDler oder Reichsbürger hat, die man für irgendeine Aktion oder für lokalen Separatismus gewinnen kann, man unterstützt sie, man bildet sie aus, man schiebt ihnen Waffen und Gerät zu, aber sozusagen man streitet ab, mit denen was zu tun zu haben, dann destabilisiert man Deutschland, macht denen zumindest Arbeit und sozusagen hat weit weniger Risiko, dass es sozusagen für Russland irgendwie böse ausgeht, weil aufgrund seiner Aktion, ja, dann werden vielleicht der Botschafter ausgewiesen und es gibt weitere Sanktionen, aber es kommt jetzt nicht sozusagen zum großen Krieg zwischen der NATO und der Bundesrepublik Deutschland. Das sind solche verdeckten Operationen und die laufen ja schon die ganze Zeit von Kameras, die irgendwo angebracht werden, Sabotage. Allein wenn ich mir die Situation in Polen anschaue, wie viel der ABW in letzter Zeit an Saboteuren aufgedeckt und gefangen hat. Das rennt ja schon die ganze Zeit. Da sind ja die Russen nicht faul dabei. Und das ist ein sozusagen ein täglich Brot in der Bedrohung. Und es ist eigentlich fast schon wirklich gut Glück, dass wir so wenig und vor allen Dingen so wenig tödliche Vorfälle bis jetzt hatten. Denn wenn man sich zum Teil anschaut, was die Russen geplant hätten, hätte das noch viel stärker ins Auge gehen können.
Ja, da muss ich mich jetzt bei euch entschuldigen. Ich wusste nicht, dass Gustav nur bis 19 Uhr Zeit hat. Ja, dann müssen wir das jetzt
auch beenden. Nein, ein paar Fragen, wenn wir schnell machen, kriegen wir noch durch. Aber sozusagen ganz.
Hallo, okay. Dann der Dirk noch schnell.
Ja, mich interessierte nochmal das Thema deutsche Waffenindustrie, Zusammenarbeit mit ukrainischer Waffenindustrie. Funktioniert das eigentlich mittlerweile gut? Man hört, die Ukrainer bauen so viel. Ist das ein Grund oder sind das die Ukrainer alleine?
Also in der Ukraine sind natürlich ganz andere Bedingungen als in Deutschland und die bürokratischen Hürden für die Eröffnung und für das sozusagen für das Aufbauen von Produktionsstraßen sind viel geringer. Das ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite hat die Ukraine natürlich Probleme, gewisse Komponenten und gewisse Produktionsmethoden, die sie nicht hat, irgendwie die Produkte herzubekommen. Und sie bekommt sie natürlich lieber aus Deutschland oder aus einem benachbarten europäischen Land, weil da die Lieferkette kürzer sind und die Langfristigkeit der Lieferung zuverlässiger ist, als wenn man sie irgendwo im Rest der Welt einkauft. Die gemeinsamen Produktionen, muss sagen, beim letzten Gipfel des Zelensky, die Regierungskonsultationen, die Ukraine hat da wirklich auch etwas auf den Tisch gelegt, nämlich Gefechtsinformationen bzw. Daten, die auf dem Gefechtsfeld entstehen. Was versteht man darunter? Ja, ich habe vorher schon gesprochen, der Fliegerabwehrgürtel, der Einsatz von Fliegerabwehrmitteln, dass man das mit elektronischen Aufklärungssystemen abschöpft und analysiert. Normalerweise betreibt man diese, oder die meiste Zeit betrieben wir in der NATO diese elektronische Kampfführung, diese elektronische Aufklärung über Satelliten der Amerikaner. Die Amerikaner haben eine große Anzahl davon im Weltraum. Diese Satelliten kommen, selbst wenn sie im Weltraum sind, näher ran an zum Beispiel russische Raketentests oder Tests von Entwicklungsverfahren von Fliegerabwehrsystemen, als man mit einem Flugzeug oder einem Spionageschiff jemals kommen würde. Sammeln diese Daten, analysieren diese Daten und geben sie dann innerhalb der NATO weiter. Das war bis jetzt immer ein gigantischer Standardvorteil für die amerikanische Rüstungsindustrie, weil sie natürlich am nächsten zur Quelle der Daten saß, die sie bereitstellte. Und war immer ein kommerzieller Vorteil auch, weil natürlich die Amerikaner steuern könnten, was sie welchem NATO-Alliierten für welches Projekt auch weitergeben. Die Russen setzen in diesem Krieg alle Hightech-Waffen, also bis zu Mittelstreckenraketen ein, die sie finden können. Alle diese Waffensysteme, die sie einsetzen, generieren Daten, elektromagnetische Signaturen, Funkdaten etc. All das wird in der Ukraine gemessen und aufgenommen. Und das ist ein gigantischer Schatz für die rüstungsindustrielle Entwicklung. Und diesen Schatz teilt im Zuge der Kooperation mit deutschen Rüstungsunternehmen, jetzt die Ukraine mit deutschen Unternehmen, etwa zur Entwicklung von Fliegerabwehrsystemen. Und das ist jetzt für Deutschland und für die deutsche Rüstungsindustrie ein gigantischer Standortvorteil. In dem Sinn muss man da wirklich sagen, dass die Ukraine hier Enormes auf den Tisch bringt und dass sich die deutsche Rüstungsindustrie natürlich glücklich schätzen kann, dass sie solche Kooperationspartner hat. Eine Frage noch?
Und der Jodokus.
Hallo Herr Gressel, danke für die Zeit heute Abend. Russland setzt ja weiter erhebliche Mittel gegen ukrainische Städte, Wohngebäude, Energieversorgung ein, aber historisch und auch in diesem Krieg ist ja Bombardierung ziviler Infrastruktur erstaunlich unzuverlässig und hat gerne auch mal einen gegenteiligen Effekt. Und ist diese, wie strategisch bedeutsam halten Sie denn diese Asymmetrie auf Dauer, ob das den Russen eventuell auch dauerhaft das Genick brechen könnte? Und könnte es sein, dass die russische Führung da ein bisschen kurzsichtig ist? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also meiner Ansicht nach unterschätzt die russische Führung kontinuierlich die Zähigkeit der Ukrainer und den Verteidigungswillen der Ukrainer. Man muss aber auch sagen, natürlich, die Ukraine ist müde. Und die Russland hat schon 80% der ukrainischen Energieproduktion entweder schwer beschädigt oder zerstört. Viele Kraftwerke sind für die Dauer des Krieges nicht reparabel. Wie es im nächsten Winter wird, hängt auch großteils von Wetter und Klima dann ab, wie kalt es in der Ukraine wird. Das heißt, es ist schon bitter und der Schaden ist feststellbar und da. Und wenn ich natürlich dann gerade, wenn es um Heizkraftwerke geht, wenn ich im Winter ganze Städteblöcke nicht beheizen kann und die Fernwärme ausfällt, die Wasserschäden sich in den Häusern häufen, gerade in diesen, sozusagen, wenn man sich den Osten Kiews anschaut, in die ganzen Großblockanlagen, dann ist es natürlich ein enormer sozialer und wirtschaftlicher Schaden, der da entsteht. Aber natürlich zum Resultat führt, dass die Ukraine klein beigibt, da wäre ich natürlich skeptisch und da stimme ich Ihnen zu, solche strategischen Bombardements haben oft den Wehrwillen einer Bevölkerung eher gestärkt als geschadet. Und die Ukrainer sind sich einig, dass sie sozusagen sich der Macht, die ständig ihre Spitäler und Kindergärten platt macht, nicht ergeben wollen. Und ja, da schießen sich die Russen durchaus ins eigene Knie, aber die Russen gehen in ihrer Peripherie immer auch davon aus, dass die gegnerische Seite so denkt und so handelt und sozial so organisiert ist wie sie. Und auf der russischen Seite, wo der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft viel geringer ist, wäre so eine Art von ruchlosen Bombardement ziviler Infrastruktur wahrscheinlich enorm schädigend für den Wehrwillen. Bei der Ukraine ist es eher das Gegenteil.
Gustav, dann danke ich dir für deine Zeit. Hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt, aber wir können eventuell noch Fragen in die Kommentare schreiben. Ja. Und wenn Gustav dann noch 2-3 Minuten mal Zeit hat, genau, kann er die ja noch schriftlich beantworten. Also dann jetzt viel Spaß beim ZDF.
Danke.
Danke schön für deine Expertise.
Ja, vielen herzlichen Dank und allen noch einen schönen Abend und ja, wir werden auch weiter für die Ukraine mobil machen müssen, aber es schaut zumindest zurzeit, Gott sei Dank, aus, als ob das Früchte tragen würde und das ist mal ein guter Abend. Vielen herzlichen Dank und Wiederschauen.
Ich danke dir und wir werden dich wieder belästigen, wenn es soweit ist. Alles klar.
Ich würde gerne.
Tschüss.
Danke.
Ich würde gerne mal sagen, dass echt wir alle, ob Ukraine oder Russen oder wer auch immer, wenn wir unsere Werte teilen würden, dann wären wir nicht gespalten. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Menschen uns verbinden. Dankeschön.
Ja, manchmal kriege ich dann auch nicht mit, wenn es soweit ist. Aber das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen eingebürgert, dass sie mir erst im Space immer mitteilen, dass sie nicht bis 20 Uhr bleiben. Das muss ich mal irgendwie jetzt immer klären, weil das überrumpelt mich dann immer so ein bisschen, dann stehe ich auch immer mit dem Hemd im Wind. Trotzdem aber sehr interessant fand ich und einige Antworten haben wir auch bekommen. Also ich hoffe, ihr seid zumindest etwas schlauer als vorher. Bei Gustav finde ich immer gut, dass er eigentlich relativ verständlich erklärt und dass man dann dementsprechend zum Schluss auch etwas mehr weiß. Raik.
Ja, meine Frage habe ich jetzt unten reingeschrieben. Zum Thema, was, ich weiß gar nicht, wer es war, wegen dem Bauxit von Irland. Die produzieren kaum Bauxit, die importieren das Zeug nur wie blöd und machen daraus Aluminiumoxid. Und da ist das Problem, dass Rusal das kauft, also Russaluminium. Die kaufen den Scheiß wie blöd bei den Iren auf und schippern das dann in die zu den Russen rüber. Das könnte sein, dass du das gemeint hast, ich glaube, bei ja, die Eule halt. Ende.
Ja, den Namen dann immer auszusprechen, das würde dann auch wirklich den Rahmen des Space sprengen. Also mein lieber Mann. Also ich kann euch auf jeden Fall beruhigen, mit Kiese ist geklärt, dass der Space von 18 bis 20 Uhr geht. Also der weiß das und der verabschiedet sich nicht mittendrin. Der kommt nämlich am 10.06. und mal gucken, was bis dahin alles so passiert ist. Weil bis dahin haben wir ja diese wahnsinnige Parade von Russland schon gesehen und wissen, was da los gewesen ist. Und das können wir dann vielleicht auch mit Kiese besprechen. Ich bin wirklich mal gespannt, was das wird mit dieser Parade. Und lustig finde ich allerdings, wir haben es ja im Space auch schon angesprochen, wenn den Russen der Arsch auf Grundeis geht, dann fangen sie an, wirklich die dollsten Propagandameldungen ins Nirvana zu hauen. Und genau das passiert gerade. Also an sämtlichen Ecken und Kanten kann man im Moment lesen, also Frau Selensky hat jetzt eine neue Yacht und der Selensky so unverschämt und unfreundlich und bla bla bla, wie der ist. Und Putin erzählt gerade der deutschen Bevölkerung, dass ihre ganzen Gelder alle in die Ukraine geschickt werden. Also es ist wirklich hochhanebüchen, was die im Moment ausbuddeln. Und ja, die AfD-Lemminge fressen das alles wieder am Stück und machen da ihre großen Post mit. Ich weiß nicht, wann die mal endlich, scheinbar wahrscheinlich niemals, wach werden, wollte ich gerade sagen. Aber das ist, glaube ich, auch, da ist Wunschvater des Gedanken. Jodokus.
Heute gerade irgendwo bei YouTube aufgeschnappt. Im ersten Quartal dieses Jahres haben in Russland ungefähr 500 neue Bestattungsunternehmen aufgemacht.
Nein, ernsthaft?
Also ich will jetzt, ich will mich darüber jetzt nicht wirklich freuen, aber manchmal ist es ein bisschen fuck around and find out.
Ja, also sorry, aber das ist jetzt einfach Situationskomik in dem Sinne. Deswegen lache ich.
Muss ich dafür nicht entschuldigen. Weil, es ist alles in Ordnung.
Ja. Nein. Also für manche ist dann gar nichts in Ordnung. Also ich sag's das nochmal. Niemand freut sich hier über irgendwelche toten Menschen. Aber meine Devise ist einfach nach wie vor, wären sie nicht in der Ukraine, wo sie überhaupt nicht hingehören, dann würden sie auch nicht sterben. Also dann könnten sie in Ruhe zu Hause in Russland ihren Wodka trinken und wir müssten keine Beerdigungsunternehmen aufmachen. Also ganz einfach, geht nach Hause, lasst die Ukrainer in Ruhe. Und dann könnt ihr leben und dann braucht man auch keine Bestattungsinstitute in Moskau. Aber wenn ihr da weitermacht, das ist halt dann, gut, eure Sache.
Amen.
Chris. Danke. Chris.
Ja, erstmal moin, grüß euch zusammen. Ja, schade, dass Gustav Gössel nur so wenig Zeit hatte. Wahrscheinlich hat er heute irgendwie noch im Laufe des Abends irgendwann eine Anfrage vom CDF bekommen. Das kann ja manchmal passieren. Trotzdem ein bisschen doof. Vorhin kam ja die Frage auf wegen dem Aluminium und beziehungsweise wegen Irland und Raik hat es auch irgendwie auch schon mal angesprochen, dass das eventuell wegen Aluminium sein könnte. Davon ist auszugehen irgendwie, es gibt im Moment eine Kampagne oder beziehungsweise es ist was vor ungefähr 2 Monaten zutage getreten. Da ist klar geworden, dass es ein irisches Unternehmen gibt, das die russische Rüstungsindustrie mit Millionen Tonnen an Aluminium versorgt, trotz der Sanktionen, die wir in der EU haben. Das ist noch nicht sanktioniert, weil es wird dort von der irischen Regierung auch behauptet, das käme der russischen Zivilbevölkerung zugute. Wir wissen inzwischen, die Wege sind alle nachverfolgt, dass ca. 90-95% der gesamten Lieferungen direkt bei russischen Rüstungsunternehmen angeliefert werden. Und die machen daraus alles. Die machen daraus die Inhalte aus thermobarischen Bomben, die in die Ukraine fliegen. Die machen daraus die Motoren für die Scharheitsdrohnen. Die gießen die nämlich inzwischen selber. Die benutzen die für die gesamte Rüstungsindustrie, die sie gegen die Ukraine in Marsch gesetzt haben. Es gibt dazu, ich weiß nicht, ob ich das hier so erwähnen sollte, aber ich tue es jetzt einfach mal. Hau mich später, Pummel. Es gibt dafür jetzt auch gerade eine Aktion irgendwie, in der es über eine Webseite einfach gemacht wird, die Mitglieder im Europäischen Parlament anzuschreiben, also unsere Deutschen zum Beispiel, und die aufzufordern, ein neues Sanktionspaket zu beschließen, in dem diese Aluminiumlieferungen nach Russland mit sanktioniert werden und dort mit aufgenommen werden. wenn du erlaubst, dann würde ich das nachher mal unten in die Kommentare stellen.
Da würde ich dich überhaupt ganz und gar nicht so hauen, sondern ich wollte gerade sagen, hängst du bitte den Link dazu unten in die Kommentare. Da wüsste ich nicht, warum ich dich hauen sollte, weil das ist ja was Wichtiges.
Mache ich. Dann hänge ich erstmal einen Post mit oben ins Nest von Dan the Shadow Tanker Bunker. Der hat da noch an mitgearbeitet. Da ist auch der Link zur Webseite mit drin. Das Ganze wird von einem englischsprachigen Space im Grunde mitbetreut und von NAFO, nur um den Hintergrund kurz zu klären. Die machen das jetzt sehr populär und haben da auch alle aktiv dran mitgearbeitet, an der Recherche wie auch an der Erstellung der Webseite. Da muss man einfach sagen, Respect where respect is due, wie immer man zu NAFO oder sonst wo steht. Aber das ist eine ziemlich gute Sache, die sie da gemacht haben irgendwie. Da bin ich recht begeistert von. Habe da auch schon so jetzt inzwischen meine 24 E-Mails geschrieben und würde mich freuen, wenn es jeder andere auch tut. Das ist extrem einfach. Auf der Webseite kriegt man im Grunde den Text für die E-Mail auch noch mit, kriegt jede E-Mail-Adresse von jedem europäischen Parlamentsabgeordneten und dann kostet dich das nur noch ein Copy und Paste in dein E-Mail-Programm und ein Senden und dann ist das Ding weg und da angekommen. Und, um das jetzt vielleicht noch rund zu machen, auf der englischen und irischen Seite irgendwie sind bereits von offizieller Stelle Rückmeldungen bekommen, dass sie sich dieses Themas annehmen werden. Also die Betreiber dieser Kampagne und auch der Webseite haben da jetzt tatsächlich Kontakt in Regierungs- bzw. Europaparlament Abgeordnetenbüros bekommen und von denen aktive Rückmeldungen erhalten. Also da scheint sich was zu bewegen. Deswegen, wir sollten da mit Deutschland nicht hinterherhinken. Deswegen, da geht nachher bitte jeder mal hin. Jeder schreibt 20 E-Mails. Ja, und dann will ich sehen irgendwie, dass wir in diesem ganzen Ranking, das kommt nämlich danach garantiert irgendwann, dass wir da auf Platz 1 stehen. Das will ich sehen. Ja? Aber
so, und da bin ich ganz beim Chris, weil, okay, nicht jeder kann zur Demo fahren, nicht jeder kann nach Berlin fahren und Henry unterstützen, aber eine E-Mail schafft, glaube ich, jeder und auch 2379 E-Mails und ich glaube, da haben wir doch dann endlich mal was, wo wir uns reinknien können. So, mögen die E-Mails nur so durch das Internet fliegen. Und weiter geht es mit der Konstanze.
Naja. Wenn die behaupten, die irische Regierung, das ist für die russische Zivilbevölkerung, ist das um drei Ecken gedacht irgendwie passend. Neulich war eine Umfrage, mal wieder in Russland, dieses Levada-Institut, was wohl als recht seriös gilt. Und als der Putin den Krieg angefangen hat, sind die Umfragewerte für ihn nach oben geschnellt. Genau wie damals bei der Krim-Annexion. Vorher hat ihn kein Schwein groß gekannt und als die Krim annektiert war, sind denen seine Umfragewerte und Beliebtheitswerte massiv nach oben gekrillt. Was seine Beliebtheitswerte jetzt killt, ist nicht etwa der Krieg. Nein, es ist die schlechte Wirtschaft und die massiven Verbote, insbesondere des Internets und die Steuererhöhung. Das sind die Gründe, warum seine Beliebtheitswerte jetzt etwas sinken in der russischen Bevölkerung. Aber der Krieg, den Krieg an sich, was die daran hassen ist, dass die jetzt die Kosten aufgedrückt bekommen, beziehungsweise dass die streckenweise den jetzt vor ihrer eigenen Haustür haben. Das ist das Einzige. Insofern zynisch um drei Ecken, wenn die irische Regierung sagt, ja, das Aluminium ist ja auch für die Zivilbevölkerung, ist das irgendwie nicht ganz unpassend. Ende.
Und die Mare.
Ja, ich wollte da auch noch mal was zu sagen zu Unternehmen, weil Gustav Gressel eben Maersk auch angesprochen hatte in Bezug auf die Schattenflotte in der Ostsee. Maersk ist ja eine dänische Reederei. Die meisten kennen wahrscheinlich die Containers, einer der größten Reedereien der Welt. Und dass die finanzielle Interessen haben, kann man sich denken. Und ich verstehe eben auch nicht, was die dänische Regierung sich da denkt, weil also diese Rostkähne, die hier fahren, sind, wie gesagt, schon aus Umweltgründen schlimm, aber man muss auch gegen Maersk was sagen, weil das sicherlich damit zusammenhängt, dass die nicht wollen, dass sie gestört werden in ihren Geschäften. Und ja, ich glaube, so Anfang des Jahres war es, ihr kennt vielleicht auch Rockwool, auch ein großer Laden, der Steinwolle herstellt, Isolationsmaterial. Und die hatten Firmen noch in Russland. Sie wurden gewarnt, dass sie die aufgeben sollten, haben sie nicht getan. Jetzt hat Russland die beschlagnahmt und 50 Millionen Kronen an das Militär weitergegeben aus dem Betrieb. Das muss man sich vorstellen. Also solche Unternehmen, da muss man, wie das Chris auch sagt, denen muss man schon Bescheid sagen. Es gibt auch ein Unternehmen, Eco-Schuhe, kennen wir vielleicht auch. Die wollen auch nicht aufhören mit ihrem Geschäft in Russland. Da sind einige, die die inzwischen boykottieren. Aber das ist wichtig. Und wie gesagt, wenn sowas passiert, dass Russland die vier Fabriken beschlagnahmt und dann, ich glaube, es sind umgerechnet jetzt 6-7 Millionen Euro, dann an das russische Militär weitergibt. Das ist ein Schlag. Das ist schlimm. Ja, Ende.
Ja, ich verstehe da manchmal die Menschheit nicht. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Reik.
Ja, ich habe sogar herausgefunden, welches irische Unternehmen das ist. Die heißen Organisch Alumina. Ich meine, ich bin dafür, was Chris gesagt hat, diese Aktion zu unterstützen, aber vielleicht könnte man auch einfach deren E-Mail-Server einfach mal ein bisschen lahmlegen, indem man die flutet mit einfach nur irgendwelchen Spam-E-Mails, weil so ein Unternehmen hat es nicht verdient, irgendwie in Europa zu existieren und Aufträge zu erhalten. Ist meine Meinung, wenn man jetzt einen russischen Angriffskrieg gegen ein friedliebendes Land, das einfach nur selbstständig sein wollte, unterstützt. Und wenn es indirekt ist, weil klar, für die Zivilbevölkerung, genau. Mhm. Die brauchen ja auch so viele Aluminiumdosen. Und das Zeug wird aber eher in Steuereinheiten gebraucht. Und zu dem, was Jodokus vor uns gesagt hat, ja, das dürfte auch die einzig boomende Wirtschaft, der einzig boomende Wirtschaftszweig sein, den es in Russland überhaupt noch gibt, Beerdigungsunternehmen. Der Rest ist ja alles im Abkacken. Ende.
Und der Chris nochmal.
Ja, wir werden natürlich keine Straftaten begehen und werden dieses Unternehmen nicht mit E-Mail-Bomben bombardieren. Ich verstehe dein Ansinnen, Reik, irgendwie. Es ist auch sehr sympathisch irgendwie, aber wir befinden uns hier in einem öffentlichen Space und wir sind Bürger, wir stehen alle auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das werden wir also nicht tun. Nee, ja. Also Namen, Zahlen, Daten, irgendwie stehen alle mit auf der Webseite drauf. Eine irische landesweite Zeitschrift hat auch vor einer Woche, war das glaube ich, einen sehr langen und sehr ausführlich, sehr detaillierten Bericht über das Unternehmen veröffentlicht in Irland selbst, was stark verwundert hat. Also selbst da ist da eine Bannmeile mitgebrochen, dass da so aktiv über dieses Unternehmen jetzt berichtet wird und das in den Fokus gerückt wird. Also von daher einfach mal durch die Webseite durcharbeiten irgendwie, vielleicht auch dem Account, den ich da vorhin mal gepostet hatte, von einem der Macher von diesem Den, da mal folgen oder mal durchgucken. Der hat auch irgendwo noch den Artikel verlinkt, dass man sich das nochmal durchlesen kann. Also das ist eine Riesengeschichte. Und es gibt selten etwas bei uns in Europa, wo wir so klar sagen können, das ist nachher nicht nur ein Elektronikbestandteil, sondern das ist das tötende Element in der Waffe, die in der Ukraine eingesetzt wird. Ja, damit werden in der Ukraine die Leute getötet. Ja, also gerade thermobarische Geschichten, irgendwie die ganzen GBUs, die Fabs, die die Russen einsetzen. Und vor allem irgendwie, und das sollte uns allen im Kopf brennen, ja, die Scharhead-Motoren, diese Scheißdinger fliegen mit diesem irischen Aluminium, aus dem die Motoren gegossen worden sind. Und ohne dieses Scheiß-Aluminium von diesem irischen Drecksunternehmen, ja, hätten die Russen da wahrscheinlich ein Riesenproblem, überhaupt eine Scharhead-Drohne irgendwie noch vernünftig produzieren zu können. Zumindest nicht in diesen Massen. Also, ran da bitte, Leute, ran da.
So, ich glaube, das haben wir jetzt alle mitgekriegt. Was ich nur immer wieder peinlich finde, ist, dass in solchen Momenten Deutschland nie auftaucht. Also andere haben sich da jetzt schon zu Wort gemeldet, haben da was zu gesagt, haben sich mit den Leuten vernetzt. Und Deutschland, es ist einfach traurig und es bleibt traurig und es bleibt peinlich. Also ganz ehrlich, es ist fürchterlich. Ich weiß auch nicht mehr, was man noch machen soll. Sabine ist ja jedes Mal wieder, rüttelt die und macht und tut und auch Henry brüllt und schreit und irgendwie kommt die deutsche Politik mit nichts, aber auch mit gar nichts vorwärts. Und wir sind nie die Vorreiter bei irgendwas, sondern wir taumeln immer hinterher. Und wenn irgendjemand anders sich da tatsächlich mal mutig beweist, dann schuckeln wir eventuell in seinem Schatten noch ein paar Meter mit. Also es ist wirklich, ich finde es einfach nur schlimm und erschreckend. Konstanze.
Ja, also Korruption ist auch bei uns, ne? Wo ist die Tarnung als Lobbyismus, denke ich mal. Also deswegen, ich kriege immer jedes Mal einen Wut- und Lachanfall zugleich, wenn da irgendjemand mit wegen der Korruption auf der Ukraine zeigt. Da haben die ja jetzt wieder irgendeinen SBU, ja, die vom Geheimdienst selber einen Mitarbeiter hochgenommen, weil der irgendwelche Gelder eingesackt hat. Und dann noch von diesem komischen Mobilisierungsbüro haben sie auch wen eingesackt. Also die sind bei Korruption ja ziemlich scharf hinterher. Und was passiert bei uns? Niente, nichts. Im Gegenteil, das wird noch schön geredet. Von den USA und Korruption will ich mal gar nicht erst reden. Von den ganzen Marktmanipulationen. Und irgendwas wollte ich noch. Verdammt. Ja, die Unternehmen, also die ausländischen Unternehmen, die da jetzt noch in Russland sind. Eins steht fest. Faschismus frisst alles. Die sind jetzt schon, ja, die Nabiulina, also diese Zentralbankchefin, hat gesagt, die einzige wirtschaftliche Stütze sind die Ersparnisse der Bevölkerung. Die sind schon mal fällig. Dann ist neulich, sind die Oligarchen aufgefordert worden, ja mal ordentlich in den Krieg zu investieren. Einer hat dann wohl, also meines Wissens nach, einer hat schon 1 Milliarde Rubel zugesagt. Ob sich da noch weitere angeschlossen haben, weiß ich nicht. Ja, dann werden ausländische Unternehmen beschlagnahmt. Das ist, du kannst es wirklich beobachten. Dieser Krieg frisst alles auf, dieser Faschismus. Menschenleben, sämtliche Güter und was da überhaupt noch die Kriegswirtschaft stützt, ist halt der Krieg. Und das frisst sich auf. Die fressen sich selber auf. Der zerbombt in der Ukraine komplette Zukunft von Russland. Also abgesehen von den Bombardements finde ich das ganz gut, wenn die wieder in der Steinzeit zurücklanden, ne? Aber der, also wenn da jetzt nicht unten fettes Wunder zugunsten der Russen passiert, der Aufprall wird sowas von Knüppeldicke. Und wie gesagt, mittlerweile vertrete ich auch echt die Meinung, da müsste sehr wohl auch in Russland mal aus Versehen des Öfteren in zivilen Wohnhäusern auch ein paar Drohnen und ein paar Bomben fliegen. Das machen die Russen tagtäglich 24/7, 365 Tage im Jahr und das schon seit über 4 Jahren. Also, mein Segen hätten sie. Aber das ist die Doppelmoral, das kotzt mich auch so an. Wenn die Ukraine da was macht, wer zum Henker hat da das Recht, sich aufzuregen? Das wäre nur zurückzahlen mit gleicher Münze. Ja, ich mache erstmal Ende.
Noch ein Ding in eigener Sache. Da haben mich vor ein paar Tagen Menschen drauf angeschrieben. Ich hatte die Tage tatsächlich einen Post gepostet, wo ein ukrainischer Kommandant einen ukrainischen Soldaten, Gewalt antut. Und dann haben die Leute mich angeschrieben, warum postest du sowas? Weil ich wirklich, also da habe ich es ein bisschen wie mit Thorsten Heinrich. Man kann nicht so tun, als wenn die Ukraine einfach nur ein Wunderland wäre und die Soldaten, die ukrainischen, reiten auf bunten Einhörnern und streuen Glitzerstaub. Natürlich passieren auch in der Ukraine Kriegsverbrechen. Das bringt der Krieg mit sich. Und ich habe das auch immer gesagt an einem Beispiel, wenn ich mitbekomme, dieser Soldat hat meine Schwester, meine Frau, meine Tochter vergewaltigt und der steht mir 3 Wochen später in irgendeinem Schützengraben wieder gegenüber, dann weiß ich nicht, was der Mensch tut. Also das ist dann einfach auch menschliches Handeln und es passiert. Wo ich allerdings allergisch drauf reagiert habe, waren die Kommentare unter diesem Post, weil ihr könnt euch ja wahrscheinlich vorstellen, Eine Watnik-Suppe vom Feinsten, alle auf die Ukraine. Da seht ihr mal, was das für welche sind. Alles Kriegsverbrecher und ich weiß nicht, was noch alles. Und da ist mir dann so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, weil ja, in der Ukraine werden auch Kriegsverbrecher aufgedeckt. Nur im Gegensatz zu Russland werden sie da aus dem Verkehr gezogen und bestraft vor einem vernünftigen Gericht. In Russland bekommen sie vom Präsidenten Orden. Und da solltet ihr euch mal drum kümmern. Und nicht darum, dass es auf beiden Seiten natürlich Kriegsverbrechen gibt. Also daran kann man aber wieder sehen, AfD-Wähler bringen da nicht ganz so viel Hirn mit, weil sowas, also ich weiß nicht, die können nicht von Baum bis Borke denken. Das ist manchmal ein bisschen schlimm. Und das hat mich eigentlich genervt und nicht, dass einem ukrainischen Kommandanten einfach die Hutschnur geplatzt ist. Also den Leuten, die mich daraufhin angeschrieben haben, darum poste ich solche Sachen. So, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, wollte der Jodokus noch mal was sagen.
Ja, wollte ich. Also erstmal Konstanze, ich glaube, wir haben da die gleiche Störung. Mir schwillt genau die gleiche Schlagader an wie dir, wenn ich Korruption Ukraine höre. Und meine Standardantwort ist, unser Ex-Bundeskanzler hat 2 Wochen, nachdem er aus dem Amt geschieden ist, bei Putin unterschrieben und er arbeitet bis heute bei Putin. Das ist der ehemalige deutsche Regierungschef. Was muss man da noch mehr über Korruption in Deutschland sagen? Also ist für mich ziemlich klar, ziemlich einfach. Noch was. Ich bin heute zum ersten Mal hier drin. Pomizacke, vielen Dank für deine grandiosen Spaces. Ich finde es fantastisch, wie du das hier moderierst. Ich finde es einfach total unverwechselbar und großartig. Und ich wollte fragen, ich bin in Berlin, darf ich einen kleinen Demo-Aufruf hier starten? Oder ist es dann sozusagen Entfremdung dieses Spaces?
Nein, das darfst du auf jeden Fall.
Der 8. und der 9. Mai stehen an und am Samstag, am 9. wird es natürlich für die ganzen Ruski-Kasas hier in Berlin, so wie Weihnachten und ich weiß nicht, Oktoberrevolution an einem. Und deswegen gucken wir auf jeden Fall morgens bei den Ehrenmalen vorbei. Und ich will da jetzt nicht alles schon wann und wo und wie preisgeben, aber ich meine, alle, die in Berlin sind oder in der Nähe eines Bahnhofs sind, wo Züge nach Berlin fahren, überlegt doch mal, ob ihr am Samstag vielleicht auch mal den Putin-Fans in Berlin sagen wollt, was ihr davon haltet, dass die Jahr für Jahr diese Ehrenmale hier in Berlin missbrauchen für ihre faschistische Kriegspropaganda. Und je mehr wir da in Blau-Gelb, in welcher Form auch immer, vorbeikommen und Henry Unterstützung zeigen, desto besser. Also ich bin da morgen ab mittags im Tiergarten bei dem Ehrenmal, ist ja gleich beim Brandenburger Turm die Ecke. Und am Samstag geht es dann eben richtig groß los, wahrscheinlich schon so ab morgens, vormittags, mittags, da ist immer dann die meiste Action. Und wer jetzt genau wissen möchte, wann, wo, wie, dann schreibt doch einfach den Henry hier auf X an. Danke.
So, und zum Henry sage ich euch auch was, weil mit Henry habe ich natürlich auch immer wieder Kontakt. Und Henry kommt auch mal wieder in den Space, und zwar zeitnah. Und dann möchte ich von Henry hören, dass ganz viele von euch da waren und er sich nicht so verloren vorgekommen ist wie all die letzten Jahre. Weil alle schreiben ihn immer an, er ist ein Held und er ist toll und er ist supi. Aber ganz ehrlich, auch Henry kann das nicht alles alleine. Und es ist natürlich traurig, wenn da diese Ruskis auftauchen in einer absoluten Masse und man sieht da 5, 6, 7, 9 Leute mit Ukraine fahren. Das ist ein bisschen traurig. Wenn es den Leuten irgendwie möglich ist, dann bitte, bitte macht euch doch einmal auf den Weg. Und das würde ja auch Henry mal richtig wieder Power geben für die nächsten Tage, wo er weiter vor dem russischen Haus versucht, die Russen tatsächlich mal beim Schopf zu packen. Und ich denke, ja, vielleicht ist es auch mal was wert, Henry live kennenzulernen, weil ich glaube, die Zeit nimmt er sich, um sich da auch mit euch zu unterhalten. Und vielleicht kann man da sogar eingreifen, wenn sie ihn mal wieder abführen wollen. Also ich finde, Henry macht das super und das ist ein ganz toller Mensch und ich finde, der hat einfach Unterstützung verdient. Und wenn ihr irgendwelche blau-gelben Sachen habt, mit denen ihr wedeln könnt, dann nehmt das alles mit, bitte. Und leider Gottes ist es mir nicht möglich, aber vielleicht sind wirklich welche nah ran. Oder aber, wie Jodoku schon gesagt hat, mit dem Zug ist auch schön, mal ein bisschen aus dem Fenster gucken, mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und dann in Berlin Flagge zeigen. Weil wenn ich mich am Anfang dieses russischen Krieges erinnern kann, da waren die Straßen blau-gelb voller Menschen. Die müssen ja noch irgendwo sein. Also wenn die mal wieder mobil machen könnten, wäre das echt super. Und ich glaube, dass man das in Berlin auch nicht verfehlen kann. Also ich glaube, das ist ausgeschildert und da, wo die blau-gelben Fahnen hingehen, einfach folgen. Dirk.
Ja, was ich da hinzufügen muss, auf jeden Fall würde ich das unterstützen. Ich bin leider in der Woche nicht in Berlin, bin ja öfter mal da. Ich finde es alleine schon bemerkenswert, wenn man unter den Linden geht. Da gibt es ukrainische Points, wo immer noch Präsenz da ist, wo Ukrainer sind. Ich bin selber einfach mal vorbeigelaufen, mitsprechen, freuen. Da ist viel Spaß, wenn man sich da hinwendet und meldet und so weiter. Und es macht einfach, finde jetzt für mich zumindest, macht einfach was. Wenn man sieht, dass diese Präsenz da ist, und mich ärgert es dann ein bisschen, und einfach ganz viele Leute nur vorbeigehen sieht. Also von daher, es ist es auch wert, einfach so ein bisschen, die Spots sind eigentlich bekannt, da rumzulaufen mal, wenn man in Berlin ist, oder mal dahin zu fahren und sich dem etwas anzunehmen. Das ist eigentlich, finde ich, so ganz praktisch gezeigte Unterstützung. Ende.
Ja, und das sind, also wie gesagt, es sind ja auch so viele, die dann immer sagen, ja, aber ich dies nicht und das nicht. Ich verstehe das. Also eine alleinerziehende Mutter kann nicht den ganzen Tag mit Henry vorm russischen Haus stehen, das ist schon klar. Aber man kann dann anderswo unterstützen. Und unterstützen kann man, glaube ich, überall. Und sei es jetzt wirklich damit, diese E-Mails zu schreiben, das gibt einem, glaube ich, auch selber so ein bisschen mehr das Gefühl, man hat mehr getan, als, weil die Leute sagen immer, ja, aber was tue ich schon? Ich retweete und ich like. Das sage ich hier immer wieder in diesem Space, das ist super, super wichtig. Aber wenn ihr dann solche E-Mails schreiben könnt, dann gilt halt keine Ausrede. Ihr müsst nicht in den Regen, ihr müsst nicht raus, ihr müsst nicht weg, ihr müsst nicht mal vom Sofa hoch, ihr müsst einfach nur E-Mails schreiben. Und ich denke, das ist drin. Und für die, die gar keinen Bock haben, E-Mails zu schreiben, dann bitte ab nach Berlin und Henry unterstützen und für die Sache stehen und den Russen mal eben kurz zeigen, dass wir doch ein paar mehr sind als nur 5, 6 oder 7. Weil das ist tatsächlich so, dass die Russen sich da ja jedes Mal aufspulen bei diesen Geschichten und die Polizei, die natürlich auch noch unterstützt, das ist das Peinlichste und Schlimmste an der ganzen Sache. Und dann wirklich so Leute wie Henry bittet, doch 3 Straßen weiter das Ganze zu zelebrieren. Und das werden die sich, glaube ich, nicht wagen, wenn da mal ein paar mehr Leute stehen. Also bitte, wenn irgendjemanden die Möglichkeit hat, dann macht euch auf den Weg. Und unterstützt den Henry und die Ukraine gleichzeitig in Berlin. Also das würde ich echt super finden. Ja, danke lieber Jodokus für dein Lob. Und ich hoffe, du bist auch dabei, wenn Henry hier mal wieder den Space aufmischt. Ich habe das mit ihm abgesprochen. Da ist ja mittlerweile so viel passiert, seit das letzte Mal da war. Und Henry erzählt das immer so schön live und weiß ich nicht. Da hat man immer das Gefühl, man hätte wirklich mit da gestanden. Und da haben sich einige Dinge getan. Und ich bin ganz stolz darauf, dass Henry tatsächlich einige von meinen komischen Liedern, die ich da mal zelebriert habe, vor dem russischen Haus abspielt und die Russen sich tatsächlich durch meine Musik triggern lassen. Finde ich mega witzig. So habe ich auch ein bisschen was dazu getan und bin dann immer so ein bisschen mit in Berlin. Ich kriege dann immer so Videos zugeschickt von Sinsala oder von Henry und dann freue ich mich immer, wenn meine komische Musik da im Hintergrund läuft.
Das ist ein guter Hinweis. Ja, ich werde auch demnächst mal dann ein Video machen, wenn er wieder was von dir abspielt.
Ja, das wäre super nett, weil da freue ich mich immer drüber, weil dann habe ich immer das Gefühl, naja, so ein bisschen was tue ich ja dann auch für die Ukraine und wenn es nur so ein Kappes ist, weil ich habe die alle auf meinem YouTube-Kanal gesammelt und Henry holt sich die da je nach Bedarf weg und naja, sowas macht mir dann halt auch Spaß und wenn ich die dann auch wirklich vor dem russischen Haus höre, dann habe ich hier immer ein bisschen innerliche Party. Ja, also jeder kann irgendwie irgendwas machen und wenn es noch so kurios ist. Aber wir müssen weiter unterstützen und ich möchte auch hier mal eine klare Ansage machen an alle, die sich jetzt von Twitter verkrümeln. Das mag sein, dass ihr auf anderen Social Media Plattformen ein schöneres Leben habt, nämlich ihr müsst nicht mehr gegen irgendwen ankämpfen und könnt da einfach so die Beine baumeln lassen. Aber eigentlich ist es dann ein Überlassen der anderen dieser Plattform und das sehe ich einfach überhaupt nicht ein. Ich will da niemanden festhalten, Reisende soll man nicht aufhalten, das ist halt einfach so. Aber letzten Endes ist es hier boxt der Papst. im Kettenhemd. Und hier müssen wir tatsächlich dafür sorgen, dass diese Plattform eben nicht den anderen in die Hände fällt. Und ihr könnt euch ja so einen Urlaubsaccount auf den anderen Plattformen machen, aber bitte lasst uns hier nicht im Stich, also die, die hier weiter auf Twitter kämpfen und die weiter hier Spaces machen und so weiter und so fort. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr gar nicht mehr könnt und wenn ihr sagt, nein, ich möchte meinen Account löschen, dann bitte löscht ihn nicht, sondern deaktiviert ihn nur. Ich sage euch auch warum. Eure Namen werden sofort von der Gegenseite übernommen und die schreiben in eurem alten Nick weiter. Also bitte überlasst denen nicht eure Nicknames. Das ist fatal, weil die sich dann als Ukraine-Accounts tarnen und ihre Propaganda damit in die Bubble blasen. Also bitte tut das nicht. Und wenn ihr glaubt, ihr werdet woanders glücklicher, dann, wie gesagt, kann man nichts dagegen machen, aber eigentlich brauchen wir euch alle hier. So, Chris.
Ja, ich mag in dieselbe Kerbe hauen wie du gerade, weil ich habe mich extrem geärgert irgendwie von dieser koordinierten Aktion dann am Morgen zu erfahren, als sie dann passiert ist. Ich habe mich dann dementsprechend auch gegenüber der Bundesparteizentrale in Berlin geäußert. Ich habe noch nicht geguckt, ob ich noch in die Grünen-App hineinkomme. Vielleicht komme ich da nicht mehr rein, wer weiß. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht zurückgehalten, weil ich finde es eine Unverschämtheit, Unglaublichkeit, dass sowas an den Mitgliedern der Parteien völlig vorbeigeht und anscheinend nur in der Führungsebene entschieden worden ist, ohne auch nur einmal Feedback oder Fühlung aufzunehmen mit uns, den normalen Leuten, den Bürgern irgendwie, denjenigen, die diese Plattformen versuchen, mit irgendwie halbwegs gerade zu halten, die hier täglich versuchen, gegen Desinformation anzuschreiben, irgendwie sich für Demokratie gerade zu machen, dafür auch mal eine eingeschenkt zu bekommen hier über Jahre und dann so hingehängt zu werden, finde ich eine Unmöglichkeit. Ansonsten, ich kann all dem zustimmen, was du gerade gesagt hast. Und ja, ich arbeite gerade an was im Hintergrund irgendwie so und ich nenne das, oder wie habe ich das heute jemandem vorgestellt? Ich habe jetzt ihm gesagt irgendwie, this is a project proposal, or basically how to kick Moscovich in the nuts in 5 minutes for everybody project. This is now the official name. So, also haltet die Augen auf irgendwie. Ich denke, das kann nächsten Monat an den Start gehen. Ich suche gerade noch einen Sponsor. Und dann gucken wir mal, was da geht, ob wir hier noch nicht vielleicht ein bisschen mehr drehen können, als das, was gerade passiert ist. Ansonsten, ich bin auf beiden Plattformen, aber ich werde hier nicht weggehen. Ich werde diesen, sorry for my French, diesen Arschlöchern, diesen Rechtsaußenschwurblern, diesen Faschisten, diesen neoliberalen und extrem ultrakonservativen. Ich werde denen hier nicht kampflos das Feld überlassen. Das hier ist mein Twitter. So, und ich hoffe, das geht mir für euch auch so. Deswegen Arschbacken zusammen. Wir stehen das hier durch. Aber der Punkt ist, und das, so heißt es immer in diesem alten, wohlbekannten Spruch, we are in this together. Zusammen. Und wenn ihr jetzt einfach abhauen wollt irgendwie, dann ist es genau dasselbe irgendwie, was wir allen anderen auch vorwerfen. Ihr lasst uns hängen, nämlich die, die hier zurückbleiben. Und ich glaube, so sind wir nicht gestrickt, oder? Ende.
So sieht es aus. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, den Account Pummelzacke gibt es hier. Und wenn es den hier nicht mehr gibt, dann werdet ihr mich woanders vergebens suchen, weil dann habe ich eingesehen, dass es scheinbar dieses Together nicht gibt. Und dementsprechend brauche ich dann auch nicht weiterzumachen. Also, das Ding ist einfach folgendes. Ich finde es ein Unding, dass diese Parteien auch gehen. Irgendjemand hat hier noch das Mikro auf. Bitte einmal Mikro zumachen. Dass diese Parteien einfach so gehen und uns das mal ganz kurz per Post mitteilen. Die gehen natürlich auch, weil die hier unheimlich viel Stress kriegen. Das liegt aber daran, meine lieben Freunde, dass ihr im Moment eine ziemlich kuriose Politik macht. Und da müsst ihr euch dann auch schon mal ein bisschen Gegengewind gefallen lassen. Und ich glaube, das wird auch auf anderen Plattformen nicht besser. Also wenn ihr jetzt jedes Mal gehen wollt, wenn euch die Leute auf den Schlips treten für das, was ihr da eigentlich macht und fabriziert, naja, dann weiß ich nicht, dann gibt's wahrscheinlich keine Plattform, wohin ihr euch zurückziehen könnt. Also dementsprechend, ich habe mich damals schon aufgeregt, zu Scholz-Zeiten hatte die SPD eine ganze Zeit lang die Kommentarfunktion gesperrt. Also nochmal, das Wichtigste in der Politik ist doch wohl meines Erachtens nach der Draht zum Volk, also das Kommunizieren mit der Bevölkerung. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren echt enormst geändert, meines Erachtens nach. Und da sollten wir aber eigentlich mal wieder hinkommen. So, Drakje.
Ja, moin zusammen. Nur ganz kurz, der Gressel ist übrigens im Heute-Journal gewesen, beziehungsweise in Heute Express heißt das, glaube ich, weiß ich, um halb acht. Das heißt, er war wirklich kurz auf knapp hier noch zuletzt drin. Und das geht ja schon 19:30 los. Wer das also sehen möchte, kann sich das ja noch in der Mediathek angucken. Geht auch um die Militärparade am Dingens. Ne? Nur so zur Info. Mehr wollte ich gar nicht.
Ja, das ist auch nicht ganz so schlimm und dramatisch. Ich finde es nur immer nicht schön, wenn ich das vorher nicht weiß, so weil dann stehe ich mir plötzlich hier, manche sagen dann schon nach einer halben Stunde so, ich bin dann jetzt mal weg, und das würde ich gerne vorher wissen, weil dann kann man dementsprechend den Space auch anders gestalten. Also und das ist in letzter Zeit immer öfter, aber ich werde das jetzt mal per E-Mail, ich habe ja natürlich, bevor die Gäste kommen, E-Mail-Verkehr, da werde ich das jetzt reinschreiben. Also entweder so, dass wir wirklich 2 Stunden haben, oder wir müssen es verschieben oder wie auch immer. Aber wie gesagt, also Kiese am 10.06., der weiß, dass es um 2 Stunden geht, und ich hoffe nur, dass da die Technik mitspielt, weil bei Kiese ist das ja immer so eine Geschichte. Aber Steffi hat mir versprochen, dass er ja sich dann in seinem Büro befindet, und die geben alles. Und der hat ein ganz, ganz tolles Team rund um sich rum. Wie soll es auch anders sein? Die sind alle super lieb und nett, und die kümmern sich drum, dass wir da auch miteinander kommunizieren können. Also auf den Kiesespace freue ich mich schon. Da müsst ihr aber auch wieder aufpassen, das ist wieder kein Dienstag, sondern ein Mittwoch. Und zwar 18 bis 20 Uhr, genau. Aber bis dahin wird wahrscheinlich auch noch wahnsinnig viel passiert sein, und da bin ich mal gespannt, wo wir da landen. Dirk?
Ja, ich habe 2 Sachen. Einmal zu diesem Flucht von X. Ich fand es interessant, Michael Roth, Ex-SPD-Bundestagsabgeordneter, wohl bekannt, der äußert sich ja nicht mehr so viel, aber auf diese SPD-Aktion, wir gehen bei Twitter weg, hat er sich sehr umfassend geäußert, fand ich. Und genau das auch so nach dem Motto, wieso wollen wir jetzt den anderen das Feld überlassen? Und ich habe neulich irgendwas, ich weiß gar nicht, wo es war, ging es um, was macht die Jugend eigentlich und wie ist eigentlich die Jugendbindung zu Parteien und so weiter und so weiter, insbesondere zu Mitteparteien. Ja, und da wurde halt auch gesagt, wenn die Parteien halt da nicht sind, wo die Jugend ist, so scheiße das Medium auch sein mag, in diesem Falle war es ja, das ist die Videoplattform, die ganzen Kids sind, so, wenn man da halt nicht ist, ja, wie soll denn da eine Bindung entstehen? Das wird immer vergessen, dass es ja um das Ergebnis geht, nicht ob ich irgendwas scheiße finde oder nicht. Und ich meine, ich finde es auch höllenscheiße, wie X funktioniert, und ich bin auch ziemlich sicher, dass da an dem Algo geschraubt wird. Ja, aber wie gesagt, wenn man es nur noch denen überlässt, wird es halt auch schwierig. Und da muss man sich immer so ein bisschen selbst am Riemen reißen, nicht einfach bockig zu reagieren, sondern es geht ja darum, ein Ergebnis zu erreichen. Ich habe überhaupt keine Idee, ob das jetzt da so ist bei dem, was wir tun. Aber ich finde es, man soll es mindestens versuchen. Und zum Zweiten, auch wenn es jetzt kurz war, ich muss ganz ehrlich sagen, auf die wenigen Fragen, die wir loslassen konnten, was der Gustav Gressel sagt, hat immer schon einen sehr, sehr hohen Informationswert. Er bringt das aus meiner Sicht ziemlich komprimiert rüber. Und da muss ich schon echt sagen, Hut ab. Ich meine, er wird ja auch auf allen möglichen Veranstaltungen gebucht. Und er ist ja auch durchaus kritisch, ähnlich wie Reisner auch. Ist ja nicht einer, der die Dinge schön redet. Das merkt man auch in seinen anderen Formaten. Also von daher muss ich sagen, ja, war doof, man es vorher nicht weiß. Aber besser so als nicht, weil, also ich war schon sehr positiv überrascht über die Informationsdichte, die da auf unsere Fragen rübergekommen ist. Also muss ich schon sagen, Hut ab. Ende.
Ja, na klar, aber wenn du dich auf 2 Stunden einrichtest, Dirk, und den Space auch so ankündigst, dann ist das natürlich für den Space Host in dem Moment wirklich blöd, wenn er erst im Space erfährt, dass es nicht so ist. Das ist so, ja. Und es war bei Nico Lange auch letztes Mal so, und das ist dann für mich natürlich ein bisschen blöd, weil die meisten steigen aus, wenn der Gast geht, und dann, ja, was soll ich sagen? Also ich meine, ich kann natürlich verstehen, und ich habe ja auch allergrößtes Verständnis, dass die im Moment wirklich alle schwer gefordert sind, was ihren Beruf betrifft. Trotzdem finde ich es dann natürlich auch super, dass sie sich immer noch Zeit nehmen, hier in diesem Space tatsächlich mit uns in den Dialog zu treten. Das kann man ja nun weiß Gott nicht von allen behaupten. Und deswegen finde ich es sensationell toll, dass ein Gustav Gressel, ein Roderich Kiesewetter oder auch ein Nico Lange sich die Zeit nehmen und sich hier wirklich unseren Fragen stellen. Also mich verblüfft das jedes Mal aufs Neue, dass die wirklich immer wieder bereit sind, nochmal zu kommen. Und ich kann euch sagen, am Anfang brauchte ich wirklich Überzeugungsarbeit, weil viele Spaces auf Twitter, naja, ich möchte mal nett sagen, katastrophal sind in dem Umgang untereinander. Und dann habe ich natürlich auch von Kiese und Gressel und so die Antwort bekommen, naja, also nee, Twitter-Space, also das muss wirklich nicht sein. Und ich kann das Lob an euch weitergeben. Ihr habt die überzeugt. Also alle, die bis jetzt hier waren, haben gesagt, Mensch, ihr seid so super, jeder spricht nacheinander, ihr seid respektvoll miteinander und ich komme gerne wieder. Also das sind dann so die Feedbacks, die ich dann im Nachhinein bekomme, und da bin ich super stolz drauf, weil ich ja mittlerweile dann tatsächlich auch eine ganze Reihe von Gästen vorweisen kann, die schon mal hier waren, und mehrere auch doppelt und dreifach. Und damit kriegt man natürlich dann auch andere Gäste überzeugt, dass man sagt, guck mal hier, der Kiesewetter war schon hier, mal hier. Wenn das so schlimm wäre bei uns, dann wird er ja nicht kommen. Und das wart ihr. Also den Orden könnt ihr euch an die Brust heften, weil sich hier wirklich an die Regeln gehalten wird. Und so viele haben wir eigentlich gar nicht.
Ja, und ich finde, gleich noch ein kleiner Nachsatz. Ich finde ihm eben auch in seinem Schlusswort, man merkt es eben an, es ist eben nicht einfach nur ihr Job, sondern das ist denen schon ein echtes Anliegen. Und ich glaube, dafür wenden die sehr, sehr viele Stunden auf. Das ist bei Nico Lang gar nicht anders. Also die gehen wirklich diese Knechtstour und sind in allen möglichen Formaten. Man merkt wirklich, dass es denen ein absolut echtes Anliegen ist. Ne?
Ja, das ist, ich merke das ja auch in den E-Mail. Also das ist ja nicht so, dass die sagen, ach, Pummel, weißt du nervst oder so, sondern ja klar, aber wir müssen das ins Vorne planen. Also das macht schon Spaß eigentlich, und ich hoffe wirklich, dass wir eines Tages diesen Space beieinander kriegen, wo ich gesagt habe, dann lade ich alle Gäste auf einmal ein. Also ich würde mir halt wünschen, dass es wesentlich mehr Leute gäbe aus diesem Metier, die Bock darauf hätten, auch mal mit uns zu sprechen und sich unseren Fragen zu stellen. Aber ich kann euch eins garantieren, man kriegt da die lustigsten Antworten. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, also von manchen, was soll, bringt mir persönlich das, oder was zahlt ihr denn, oder ich weiß nicht. Also ganz, ganz eigenartige Sachen. Und ja, also umso erfreuter, freulicher ist es ja, wenn sich dann so Größen wie Gustav Gressel oder Roderich Kiesewetter die Zeit wirklich nehmen. So, jetzt glaube ich, Mephisto wollte noch was sagen. Mephisto? Hört mich nicht. Gut, dann geht's weiter mit der Konstanze.
Ja, zu den geschlossenen Parteiaustritt aus X möchte ich mal sagen, das ist feige. Das ist wirklich feige. Vor allen Dingen kriegen die Idioten nicht mit, also ich sag jetzt Idioten, meine Meinung, dass sich so viel mittlerweile auf Social Media abspielt. In den USA werden Wahlkämpfe, und eigentlich auch hier in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, generell werden Wahlkämpfe über Social Media ausgefochten und streckenweise auch gewonnen. Ja, es ist kein Wunder. Die AfD lacht sich kaputt, das sage ich euch. Die lachen sich krummelarm über so viel Blödsinn.
Ja, das ist auch immer das, wo ich dann immer so drüber nachdenke, wenn sie denn dann alle gehen und uns dann hier mit den AfD-Chaoten alleine lassen, dann hat man natürlich auch keine Munition mehr, wenn die sagen, wo sind denn eure Parteien jetzt? Die sind doch gegangen. Ja, da dann steht man da und hat das Hemd in die Knie hängen. Also ich weiß nicht, ob die nicht drüber nachdenken und dass sich dann so ein bisschen Politikverdrossenheit breit macht, kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich weiß nicht, also der Dialog zwischen Bevölkerung und Politik muss wieder eine ganz andere werden, weil das, was die im Moment bringen, und da nehme ich die jetzt alle mal ins Gericht, das ist nicht mehr in Ordnung eigentlich. Und dann dürfen sie sich halt auch nicht wundern, wenn da die Prozentzahlen immer mehr absacken. Also das ist einfach so. Und ja, also ich, wie gesagt, ich habe die dollsten E-Mails gekriegt. Ich bin ja immer wieder von einigen von euch angeschrieben worden, sagt doch dem und dem mal Bescheid oder der und der wäre doch toll. Ja, wäre, habe ich auch versucht. Aber Leute, nicht jeder sagt direkt mit Begeisterung zu und manche ignorieren völlig oder aber man kriegt wirklich absonderliche Antworten. Also ich gebe da echt mein Bestes, aber das klappt eben nicht immer. Ich war damals eigentlich auch erstaunt, weil irgendwann habe ich damit ja angefangen, da hatte ich glaube, mein erstes Opfer war so ein Lenny, den habe ich im Fernsehen gesehen, habe gedacht, okay, da könnte ich auch mal im Space was erzählen und ab da, ja, hat sich das dann langsam gesteigert. Ich muss allerdings auch sagen, am Anfang war etwas mehr Aktivität, wenn die Gäste da waren. Also mittlerweile sind es dann weniger Sprecher geworden. Es sind weniger Leute geworden, die zuhören. Ich weiß nicht, was sich da eingeschlichen hat, aber naja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind auch viele nicht mehr auf der Plattform. Einige haben auch versucht, mich zu überreden, auf die andere Plattform zu kommen. Da habe ich dann immer direkt das Argument, da kann man gar keine Spaces machen. Also wüsste ich nicht, was das bringen sollte. Und naja, ich bleibe auf jeden Fall hier und was soll ich sagen, für die Leute, die gehen, da kann man halt nichts machen. Ich finde es nur nicht fair den anderen gegenüber, weil eigentlich sollten wir ja eine starke Bubble sein. Habe ich gedacht. Raik.
Ja, zum Thema die Flucht von X, von den Leuten. Das, was ich gemerkt habe, ist, dass es die sind, die gehen, die am Anfang am lautesten und am heftigsten gegen die Wattnix gearbeitet haben und dann irgendwann gesagt haben, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, die und die gehen mir so auf den Sack, ich gehe jetzt woanders hin. Ja, dann hast du deinen Job verfehlt als Wattnik-Bekämpfer, meine Meinung. Und zu den Experten und Gästen, die du immer hast, man muss ja auch dazu sehen, die kommen hier zu uns in den Space, opfern ihre Freizeit, das ist ja ihre Freizeit, unbezahlt, um mit uns in den Dialog zu treten, unsere Fragen zu beantworten von Leuten, die am Ende von dem Thema, zu dem eine Experte ist, gar keine Ahnung haben und erhalten eine Antwort, mit der man dann zumindest mit Verständnis rausgehen kann. Und wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel Gustav Kressel noch kurz bevor jetzt vom ZDF seine Gage bekommt für seinen Auftritt dort für die 5 Minuten, und das wird nicht wenig sein, was das ZDF dafür bezahlt, sich eine Stunde für uns Zeit nimmt, um uns noch was zu erklären. Hut ab an die Gäste und natürlich auch an dich, Pummel, weil du die Gäste immer wieder mobilisieren und motivieren kannst, zu uns zu kommen. Ende.
Ich kann euch mal die Geschichte mit Nico Lange erzählen. Viele haben mich gefragt, wie hast du das geschafft? Ich habe dem eine E-Mail geschickt, wo ich geschrieben habe, ich weiß, dass sie woanders sehr viel Geld bekommen. Von mir bekommen sie nichts, kommen sie trotzdem. Und er musste so lachen über diese E-Mail, dass er dann gesagt hat, ja, ich glaube, ich komme. Also das sind manchmal so, ich glaube, die genießen das manchmal auch, dass eben mal plötzlich ein anderer Ton herrscht. Also auch mal ein bisschen lustig und witzig. Ich erinnere mich noch an Henrik Remmel, der mal hier war und im ersten Space wirklich, ich habe ja mit ihm vorher geschrieben und auch telefoniert. Und das ist ein total sympathischer Mensch. Und im Space habe ich gedacht, wow, wie kommt denn jetzt der Stock dahin? Also ihr wisst schon, wo ich meine. Und ich habe ihm dann gesagt, also Henrik, wenn ich dich nochmal einlade, sei einfach mal locker. Also bei uns brauchst du das nicht so steif wie im ZDF oder ARD oder wie auch immer. Und der zweite Space mit ihm war auch schon um Längen lockerer, fand ich zumindest. Und ja, deswegen, also wie gesagt, das seid aber ihr, die tatsächlich die Leute dazu bringen, wiederzukommen. Weil ich glaube, wenn ihr alle durcheinander reden würden und man würde da weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die anfangs beim Kiese ziemlich schwer war, den Leuten zu erklären, er kommt hier in den Space, aber zum Thema Ukraine. Er kommt nicht als CDU-Politiker, weil viele fingen dann natürlich an, ja, sagen Sie mal dem Herrn Merz, das geht so nicht und wieso hat Herr Merz denn das und das so entschieden? Und das geht natürlich nicht, weil Roderich ist nicht Merz, Gott sei Dank, Und wenn er zu uns kommt, dann geht es ums Thema Ukraine und nicht um das Thema CDU und warum die irgendwas machen oder nicht machen. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, den Leuten das beizubringen, dass das jetzt nicht darum geht. Oder aber wenn eine Anna-Veronika Wendland kommt, dann geht es um das Kraftwerk Saporischschja oder irgendwie um irgendwas in der Ukraine und nicht um die allgemeine Meinung, ist jetzt Atomkraft gut oder schlecht. Und das sind so Schwierigkeiten, die sich dann in solchen Spaces halt breit machen, weil man da die Leute so ein bisschen ausbremsen muss und das nehmen die einen manchmal übel. Also ich werde dann danach auch immer wieder angeschrieben, bei dir darf man gar nicht sagen, was man möchte und so weiter und so fort. Doch, aber die nehmen sich, wie Reik schon gerade sagte, 2 Stunden ihrer Freizeit und setzen sich hier mit uns hin. Und wenn die dann nur beschimpft werden, dann möchte ich wissen, warum die nochmal wiederkommen sollten. Und dann stehen wir nämlich beim nächsten Mal da, wenn Saporischschja beschossen wird oder aber irgendwie wir irgendwas von Nico wissen wollen. Und dann sagen die, nee, du lass mal, das hat mir beim letzten Mal gereicht. Also seid mir da nicht böse, wenn ich da so ein bisschen eingrenzend eingreifen muss. Das ist nicht böse gemeint, sondern es geht eigentlich immer um die Ukraine in diesem Space und so soll es eigentlich auch bleiben. Und gerade deswegen finde ich euch so sensationell, weil wir haben hier viele verschiedene politische Richtungen, Parteien und Farben und trotzdem kriegen wir es immer wieder hin, in diesem Space sachlich miteinander zu diskutieren und auch wenn mal irgendwie so ein paar harsche Worte fallen, sind wir trotzdem am nächsten Dienstag alle wieder da und das ist einfach großartig. Also dafür danke euch und ihr geht eben nicht. Und wie gesagt, für jeden, der mit dem Gedanken spielt, denkt vielleicht nochmal drüber nach, weil ihr lasst wirklich die im Stich, die hier bleiben und es weiter gegen diese Meute aufnehmen wollen. Und ich habe auch gar keine Lust, dem Elon Musk noch irgendwelche Geschenke zu machen. Ich bleib hier. So, und ja, was soll ich jetzt noch sagen? Wir sind jetzt eigentlich schon an dem Punkt, wo dieser Space beendet wird. Und das wird er natürlich mit den Worten Slava Ukraini. Und im Moment macht es auch wieder richtig Spaß, weil die Ukraine bekommt Oberwasser. Das hatten wir gerade auch schon bei Gustav Gressel. Und die Russen haben die Hosen voll und das merkt man immer, je abstruser die Propaganda wird, die sie raushauen, desto eher weiß man, aha, da flattert einem das Hemd. Und deswegen bitte, bitte, liebe Ukrainer, sorgt dafür, dass wir noch ganz viel lustige russische Propaganda lesen können und Videos sehen können, wo sich alle Russen aufregen. Dimitri Medvedev wollte übrigens Deutschland angreifen, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, habe ich auch heute Morgen Post zugemacht. Also ich finde es einfach herrlich, weil man daran wirklich ablesen kann, den Grad ihrer Angst. Und an all die Watnik-Köppe, die immer wieder darunter kommentieren, geht mal nach Putin und holt euch ein Update, weil dieses geht doch in die Ukraine an die Front, das hat sich wirklich abgelutscht und das zeigt einfach nur euren geistigen Horizont. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, meine Lieben, das war der Dienstagspace mit Gustav Gressel, zumindest zum Teil. Und ich würde sagen, am 10.06. könnt ihr euch schon mal ein kleines Kreuzchen im Kalender machen. Da kommt Roderich Kiesewetter. Und ja, der weiß auf jeden Fall, dass es sich um 2 Stunden handelt. Und bis dahin, denke ich, werden wir noch manche Dienstagspaces machen. Und Tinta muss noch ganz viel Flammkuchen machen. Und ich hoffe, dass ich den Henry zeitnah jetzt hier für den Space nochmal aktivieren kann. Weil das ist ja auch immer interessant, wenn man da mal so wieder Neuigkeiten von der Basis bekommt, vom russischen Haus. Ich weiß nicht, was mit der Politik los ist, warum dieser Bums überhaupt noch auf hat. Ich finde, das Ding gehört geschlossen. Ich weiß nicht, ob Henry dann weiß, was er mit seiner ganzen Freizeit anfangen soll, aber ich finde, da gehören einfach die Türen zugehämmert. Und ich fand das damals in Lettland war es, die haben gar nicht gesagt, wir schließen das jetzt, sondern die sind direkt mit einem Bohrhammer dahin und haben das Schild an der Tür entfernt, haben die Leute da rausgeschickt, haben die Türen zugemacht und haben gesagt, gibt's jetzt hier nicht mehr. Warum kann Deutschland nicht mal irgendwie so eine Aktion starten, dass man den Glauben an Deutschland langsam mal wiederbekommt? Also ganz ehrlich, stattdessen stehen unsere Polizisten da und wollen Henry festnehmen oder schmeißen eine alte Rentnerin auf die Erde. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. So, meine Lieben, für die, die mich unterstützen möchten, tatsächlich Nassfutter für die Hunde wäre super. Und ich würde sagen, das war's. Und danke, dass ihr alle da wart und danke für eure super Fragen. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Schönen Dienstagabend noch und schönen Restwoche. Bis dann. Jodokos, grüßt du mir den Henry.
Es ist ein Donnerstagpummel.
Zu Befehl.
Slava Ukraini, Smet Verhoeven.
Ja, wir haben
Donnerstag, Reik hat natürlich recht. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend. Ja, ich muss mich auch erst dran gewöhnen, wenn die anderen Wochentage so dazwischen tanzen. Also, jetzt aber tschüss.